Ich glaube, das ist etwas, was ich mir jetzt auch für die zweite Lebenshälfte vorgenommen habe. Möglichst viel Zeit mit Menschen verbringen, die ich gerne habe, die mir gut tun. Und auch mit denen zusammenarbeiten, weil das schließt sich bei mir auch nicht aus. Also ich, bei mir gibt es nicht eine Trennung eigentlich zwischen beruflich und privat. Was ist mir wichtig, nicht was bin ich? Und das ist ein Unterschied, oder? Und vor allem auch an was nicht, das ist eigentlich noch fast noch wichtiger. An was will ich mich jetzt nicht orientieren? Alle sagen, weißt, wie sollst du dein Leben leben? Ich habe doch selber keine Ahnung. Was will ich dir sagen, wie du dein Leben leben sollst? Ich kann nicht einmal sagen, wie ich mein Leben lebe, weil jetzt lebe ich so, aber morgen lebe ich es wieder anders. Ich wehre mich so ein bisschen gegen das. Eben, heutzutage muss alles eine Message haben. Wir sind, das ist so das Social-Media-Dings, oder?
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge Mona Fetsch. Sie vom Fernsehen, sie vom Radio, sie von Mona mittendrin, von Auf und Davon, früher auch vom Club und ganz, ganz früher, und so habe ich sie kennengelernt, von der Jugendsendung Ups. 1997 hat sie dort angefangen. Sie gehört zu den beliebtesten Moderatorinnen der Schweiz. Das zeigen immer wieder Umfragen und sie hat auch schon dafür Preise gewonnen. Mona Fetsch ist letztes Jahr 50 geworden und hat seit ein paar Jahren auch ein Bühnenprogramm, wo sie sich zusammen mit ihrem Bühnenpartner Tom Gisler über das mittlere Alter auseinandersetzt. Nämlich das Alter, das noch nicht ganz alt ist, aber auch nicht mehr ganz jung. Eben um die 50. Dort, wo man laut Zufriedenheitskurve langsam wieder zufriedener wird. Ich habe mit ihr über die aktuelle Zufriedenheit geredet, über neue Vorsätze, über Selbstzweifel, wo da sind, auch wenn man so beliebt ist und so viel erreicht hat. Und über den Optimierungswahn, den wir als Gesellschaft momentan leben. Der permanente Verbesserungsanspruch, der Selbstreflexionszwang, die Upgrade-Mentalität, die wir haben. Besonders gerade jetzt, wenn das neue Jahr startet und man ein paar Sachen anders machen will. Vielleicht eben noch etwas besser machen. Und ob das so wichtig ist, immer alles zu benennen. Das und noch ganz viel anderes jetzt in dem Gespräch mit der Mona Fetsch. Wir hatten eine Runde, beide, du ja. Und ich, im letzten Jahr.
Von mir weiss ich es, von dir nicht. Gratuliere dir herzlich.
Danke dir
40.
Auch. 40. Ja.
Und?
Es war schön. Ich habe es schön gefunden, 40 zu werden.
Immer. Also weißt du, so auch in der Vorbereitung.
Ja, das Einzige, was mich gestresst hat, ist, wie mache ich das fest, dass ich nicht zu viel irgendwie Verantwortung muss übernehmen muss, wie sich die Leute fühlen.
Mhm.
Kennst du das Gefühl, dass man ein Fest organisiert oder irgendetwas organisiert und das Gefühl hat, ich muss dann schauen, dass es allen gut geht und so, und ich will aber eigentlich können geniessen?
Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist generell eine Überforderung.
Ja.
Selber, also jeder, der heiratet und auch jede, weiss, es ist vieles, aber jetzt nicht wirklich 24 Stunden Genuss. Ja, weil, also sorry, es ist halt auch, die Leute erwarten etwas von dir.
Mhm.
Unter anderem, dass du glücklich aussiehst und immer glücklich aussiehst, auch da kann eine harte Arbeit
sein. Das ist urharte Arbeit, das wissen wir.
Ja, okay.
Das
weißt bist du geheiratet?
Nein, okay. Aber du bist, oder?
Ja, eben drum.
Und du bist... Ich bin vielleicht aus dem Grund nicht. Wie ist denn die Hochzeit? Was hast du für Erinnerungen an die Hochzeit?
Hey, ich weiss nur, dass irgendwann mal jemand kam und gesagt hat, Mona, du sollst vielleicht ein bisschen absitzen.
Ja, und ein bisschen Wasser trinken.
Und ein bisschen Wasser trinken und Beine hochlagern. Nein, aber das ist eben wirklich gut. Wir haben einen richtig guten Freundeskreis. Und niemand hat es komisch gefunden, dass wir, glaube ich, als jemand von den Ersten gesagt haben, wisst ihr was, wir gehen jetzt ins Bett. Wir sind ganz müde und sind, glaube ich, etwa am, weiss nicht, 11, halb, 12.
Sind ihr ins Bett?
Ja.
An eurem Hochzeit?
Ja, okay. Ja, wir haben gesagt, ihr könnt da noch weitermachen. Es ist Open End. Ja. Machen die weiter, easy, für ein glückliches Leben und einen schönen Abend brauchen wir uns nicht zwingend. Und da haben die können.
Und das haben die alle verstanden. Und das ist ja dann auch der Freundeskreis, was ausmacht, oder?
Hey, ja, und ich glaube, das ist eben bei Festen. Und ich glaube, dort beweist sich dann irgendwie auch, ob du die richtigen Freunde hast, oder? Wenn du dir mega Sorgen musst machen, im Sinn von, dann vertraust du ihnen nicht ganz.
Mhm.
Oder dann hast du das Gefühl, du musst irgendetwas machen für sie. Und ich glaube, das ist so etwas, da wird man, glaube auch mit zunehmendem Alter, wird man ein bisschen besser drin, um einfach auch zu sagen, hey, schau, ich mache mein Bestes. Und mein Bestes ist, dass ich lauter Menschen um mich herum habe, die ich toll finde, die ich interessant finde, wo ich gerne Zeit mit ihnen verbringe. Und ich glaube an die, dass die auch, vielleicht mit Leuten, die sie vorher noch nie gesehen haben, dass die da auch arbeiten, mit denen einen guten Abend zu bringen.
Ja.
Dass sie nicht mich brauchen, um quasi auch noch privat als Moderatorin irgendwie alles zu organisieren, weil, ja. Und das hat wirklich, also in beiden Fällen, mega gut funktioniert. Und zwar auch für mich, weil ich sehr entspannt dann gewesen bin und gefunden habe, hey, es freut mich so, dass ihr alle da sind.
Aber das ist noch schön gesagt, oder? Also das Vertrauen haben und sich dort auch nicht so wichtig nehmen. Das ist ja, da liegt ja das drunter, oder? Ich habe jetzt noch gedacht, hast du früher in dem Fall deine Feste moderiert? Oder deine Freundeskreise?
Ich habe gar nie Feste gemacht. Und das sagt eben auch schon viel, wirklich.
Wegen also, dem Stress?
Ich bin eine miserable Gastgeberin. Dort fängt es schon an. Und dann, in dieser Phase, also weißt du, zum Beispiel, ich kann nicht kochen, ich kann nicht dekorieren, ich bin unfähig, Sachen lang voraus zu organisieren, was bei Festen ganz schlecht ist, vor allem wenn du ein paar mehr Leute einladen willst, weil dann stellst du plötzlich fest, irgendwie, du hast noch keinen Raum und es ist irgendwie in zwei Wochen. Ja. Und darum, ich habe dort einfach, also ich habe, glaube ich, würde sagen, 30 Jahre von meinem Leben so verbracht, dass ich einfach so viel geschafft habe, dass sich gar niemand gefragt hat, warum macht die keine Feste, weil sie haben alle gewusst, sie hat eh keine Zeit. Mhm. Oder sie hat Frühdienst am nächsten Morgen, dann kann sie am Abend einfach auch keine Feste mehr machen. Mhm. Und ich habe mega gut so gelebt, dass ich würde das auch wieder so machen. Und dann gibt es aber, glaube ich, schon eben, es gibt wie so nächste Phasen, wo ich so festgestellt habe, hey, meine Freunde sind mir wirklich mega wichtig. Und das ist etwas, wo ich glaube, auch ein bisschen gescheitert, oder nicht gescheitert, aber wo ich ein bisschen zu wenig wertgeschätzt habe, würde ich sagen. Also weißt, ich bin wieder davon ausgegangen, die sind dann auch noch da, wenn ich dann vielleicht in 20 Jahren wieder komme und sage, du, jetzt hätte ich einmal Zeit. Und das ist nicht so. Also das weiss ich mittlerweile, das ist definitiv nicht so.
Das heisst, dass die Leute sich abwenden, oder wie?
Nein, du verlierst dich einfach. Ich glaube, du brauchst manchmal auch so gemeinsame Erlebnisse, die dich zusammenheben. Mhm. Und also weißt, so Sachen, die dich verbinden, irgendwo durch auch. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir jetzt auch für die zweite Lebenshälfte, das für ein grossartiger Begriff, aber das ist ja, wo ich mir auch vorgenommen habe, möglichst viel Zeit mit Menschen verbringen, die ich gerne habe, die mir gut tun. Ja, so. Und auch mit denen zusammenarbeiten, weil das schließt sich bei mir auch nicht aus. Also ich, bei mir gibt es nicht eine Trennung eigentlich zwischen beruflich und privat. Also ganz viele Leute, die ich...
Typische Gen X.
Sicher?
Ja,
was heisst das?
Work-Life-Balance. Ist so gerade am Kommen bei deiner Generation. Und da zähle ich mich auch dazu. Gell? Wir haben wie das Gefühl, der Job muss oder darf so schön Spass machen, dass man eigentlich, dass das verschwimmt. Dass der Job eigentlich Hobby ist und Hobby ist Job. Und wir arbeiten auch gerne am Abend und das spielt gar nicht so eine Rolle. Und ich mache einfach die Erfahrung jetzt mit der jüngeren Generation, und ich am liebsten zusammenarbeiten darf, dass die das viel klarer wieder trennen.
Ja.
Aber ich kann dich nicht wieder unterbrechen.
Nein, aber das ist ein interessanter Gedanke. Lass uns dort weitermachen. Ist jetzt da etwas Gutes oder ist jetzt da etwas Schlechtes? Oder spielt es am Schluss einfach keine Rolle, wie es so ist?
Ich habe es eigentlich immer schön gefunden, dass es so ist und mich so privilegiert immer gefühlt und fühle mich heute noch, dass ich machen darf, was mir wirklich Spass macht. Mhm. Und gleichzeitig merke ich aber schon auch, und das ist jetzt auch etwas, was in den letzten Jahren passiert ist, also Freizeit. Weißt du, so richtig mal so für mich. Mhm. Gibt es also selten? Ich muss es richtig planen. Wie hast du das?
Ja, ich würde auch sagen, ich war die längste Zeit sehr schlecht in dieser Disziplin. Ich habe auch nie Ferien gemacht.
Mhm.
Weil ich gar nicht gewusst hätte, für was.
Musst du dich ja nicht erholen, weil es ja so Freude macht.
Ja, oder auch... Nein, es ist ja so, oder? Viele machen ja Ferien, um dort etwas zu erleben, weißt, wo sie wahnsinnig beglückt. Oder wo sie, weißt, Erfahrungen haben und eben, weißt, so Sachen, die du dann kannst weiterverzählen. Aber da habe ich natürlich vielfach in meinem Job schon gehabt, oder? Also, das heisst, die große Glücksgefühl hat mir meinen Job schon immer auch gegeben, oder? Und von dort her habe ich nicht das Bedürfnis gehabt, um jetzt die Glücksgefühle noch mehr auszudehnen.
Ja.
Ja, aber ich bin besser geworden in dem. Wirklich.
Was machst du heute in der Freizeit?
Ich gehe in den Garten.
Ja, du hast einen Schrebergarten.
Ja, genau. Ich gehe in den Garten zum Beispiel. Ich liege ein bisschen auf dem Teppich.
Also bei dir daheim?
Ja, das ist etwas sehr Gutes.
Du liebst?
Ja. Für alle die, weil ich habe ja eigentlich, die längste Zeit keine Hobbys gehabt und ich habe immer Leute sehr beneiden, weißt du, die so Hobbys haben, die sagen, also schon als Kind hast du da müssen einmal in die Bücher reinfühlen, mein Hobby ist, und ich bin wirklich einfach so der Loser gewesen. Lesen. Das hast du eh verloren. Ich habe einfach gerne gelesen und so. Aber ich habe immer Leute beneiden, die Hobbys haben. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, du musst nicht ein Hobby haben, um einfach irgendwie eine schöne Zeit zu haben. Ich finde wirklich am Boden liegen, das ist so etwas, das habe ich irgendwie schon seit langem für mich herausgefunden. Das ist etwas mega Schönes. Vor allem auch, du musst es mal machen mit Leuten, Weißt du, wo du zum Beispiel nur vom Arbeiten kennst oder irgendwie so etwas. Sobald du mal zusammen auf dem Boden gelegen bist, hast du eine andere Beziehung zueinander.
Also, was heisst das auf dem Boden?
Du kannst einfach auf dem Boden liegen. Lieg mal nebeneinander auf dem Boden. Das ist so ein komisches Gefühl. Du bist mega hilflos. Oder? Weil eigentlich als Kind liegst du relativ häufig am Boden.
Stimmt.
Oder? Und dann wirst du erwachsen und am Boden liegen, zum Beispiel umgehen, ist etwas, in der Erwachsenenwelt, das darf nicht stattfinden. Oder das ist wie so, hey, wenn etwas am Boden liegt, das ist irgendwie nein, oder? Früher noch immer den lustigen Witz gegeben, was auf dem Boden liegt, liest man nicht auf.
Richtig.
Und wenn du auf dem Boden liegst, ich weiß nicht, mir gibt da irgendwie ein gutes Gefühl.
Aber
also
du
ich möchte das nicht philosophisch, sondern einfach, ihr könnt es mal selber ausprobieren. Legt euch auf den Boden. Zuerst mal alleine und dann irgendwie mit jemand anderem. Man kann zum Beispiel auch mega gut reden, weil du schaust einander nicht an, sondern du schaust so in die Decke rauf. Oder? Du schaust so in die Decke, du bist eigentlich relativ chillt. Also wenn
du, und machst du das mit deinem Mann?
Nein, nein.
Du machst es für dich?
Ich mache es für mich.
Und es ist eine Art Meditation auch?
Nein, es ist, ich liege einfach auf dem Boden.
Jetzt hör mal auf mit die ganze Zeit, das wollen irgendwie labeln. Es ist einfach auf dem Boden liegen, oder? Ja.
Das ist auch etwas eben bei unserem Bühnenprogramm ums mittlere Alter, oder? Hey, ich meine, so viel Hashtag, weißt Quality also, Time, Hashtag Meditation, Hashtag Family First, Hashtag. Bist auch so müde, oder? Das ist so ein bisschen das, was mir wirklich auch ein bisschen auf den Geist geht, muss ich ehrlich sein. Weißt du, so ein bisschen, dass dem Zeug immer einen Namen geben
will. Ein tieferer Sinn.
Ja, da ist es genau. Es muss immer für etwas gut sein.
Ja, das stimmt.
Und das ist es. Das ist per se nicht, finde ich, der Sinn von der Sache, oder? Weil wir sind so, ich glaube, das ist so, wie unsere Gesellschaft funktioniert, oder? Du versuchst, hinter allem dich eigentlich zu fragen, was bringt mir da?
Ja.
Und Sachen, die nichts bringen, haben per se eigentlich nicht so einen Wert. Oder noch schlimmer, sie sind eigentlich verschwendete Zeit. So in einer gewissen Vorstellung, oder? Und ich meine, das Absurdeste ist, dass man inzwischen auch versucht, weißt, so Schlaf zu optimieren.
Mit dem Ring.
Ja,
zum Beispiel mit dem Schlafring, oder?
Und ich verstehe es sogar, weil wenn man schlecht schläft, das ist wirklich etwas Schreckliches, aber es machen es ja auch viele Leute, die nicht schlecht schlafen per se, oder? Und das ist wie so etwas, was ich finde, hey, wenn man kann davon wegkommen kann, sich bei allem zu fragen, was bringt mir jetzt da? Das ist eigentlich wie schon, weil es muss gar nichts bringen, wenn du einfach am Boden liegst und du findest es jetzt irgendwie noch gut, was das sein.
Und es muss nicht, ja.
Nein, es muss überhaupt gar nichts bringen. Gar nicht. Du musst weder entspannter sein, du musst gar nichts, du kannst einfach am Boden liegen.
Aber du bist ja oder, als Medienfrau auch dir gewöhnt, und darum finde ich es so spannend, dass du das jetzt als Botschaft bringst, oder?
Es ist keine Botschaft, ich habe das nur erzählt.
Schon wieder, das stimmt, sorry.
Ja, nein, ich will auch keine Botschaften haben.
Danke für den Spiegel.
Ja, haben alle immer Botschaften und alle sagen, weißt, wie sollst du dein Leben leben? Ich habe doch selber keine Ahnung. Was will ich dir sagen, wie du dein Leben sollst leben? Ich kann nicht einmal sagen, wie ich mein Leben lebe, weil jetzt lebe ich so, aber morgen lebe ich es wieder anders. Also weißt du, und da ist so etwas, wo ich wehre mich so ein bisschen gegen da. Eben, heutzutage muss alles eine Message haben. Das ist so das Social-Media-Dings. Oder du kannst, wenn du irgendetwas postest, dann muss gerade irgendwie deeper sense irgendwie, oder weißt du, so, weiss auch nicht. Hey, ich kann euch sagen, was ich probiere.
Ja.
Ich kann euch aber auch sagen, der grösste Teil funktioniert halb oder auch nicht, aber es fühlt sich overall fühlt es sich für mich richtig an. Aber du bist ganz jemand anders, oder? Also, mich macht es glücklich, wenn ich sehe, du findest irgendeinen Weg, der für dich stimmt. Alright, dann muss ich dir nicht sagen, was du sonst noch solltest ausprobieren oder machen.
Das ist schön. Also, es macht dich wirklich glücklich. Also, jetzt nicht abgesehen von mir. Aber ich macht sie wirklich glücklich, wenn die Leute einfach in dem Fall ihre Geschichte erzählen. Und es ist einfach so, wie es ist.
Ja, es ist mehr als das. Ich glaube, es gibt so Leute, die, wenn du mit denen redest, zum Beispiel Intensivstation, Kinderspital, wo wir gewesen sind.
Mhm.
Und du redest mit denen und sie erzählen dir über ihre Arbeit, die wirklich keine einfache ist, die mega herausfordernd ist. Und dann siehst du so das Leuchten in ihren Augen. Mhm. Weißt du, das Funkeln in den Augen. Um das geht es, finde ich. Und wenn du Leute hast, und das ist auch, da geht über das Erzählen raus. Gut erzählen ist das eine, aber wenn du Leute hast, die da leben, die da spüren, weißt, und die auch ein Stück weit auch irgendwo durchbrennen und finden, hey, das mache ich, das ist ein Entscheid, das macht Sinn für mich. Und ich glaube, um das geht es für mich. Oder?
Ja.
Und das macht mich glücklich und es macht mich auch sehr glücklich, zu sehen, dass es so viele andere Leben gibt, als das, wo ich lebe, wo total gut sind. Und ich finde, das ist eben auch etwas sehr Beruhigendes, oder? Gerade so in dieser Zeit, weißt du, wo wir ja das Gefühl haben, du musst, du hast ja vorher gesagt, weißt du, wir arbeiten alle gern. Und immer und so eben. Und das stimmt natürlich auch. Und dort ist einfach eine grosse Last ist natürlich, dass du aber dann, das musst dich ja wie auch erfüllen. Und was passiert, wenn du plötzlich feststellst, hey, ich habe zwar, ich würde sagen, die erste Hälfte von meinem Leben alles gegeben für diesen Job, aber irgendwann ist es wie over. Oder du wirst entlassen. Oder du merkst auch, ich mag nicht mehr. Oder ich habe schon alles gesehen. Ich habe dem Job alles gegeben. Und ich glaube, dann, das ist wie so, dann kann es eben auch plötzlich sehr schwierig werden, oder? Und dass du wieso dann siehst, hey, weißt du was, nebst dem einen Lebensentwurf, den ich mich mal entschieden habe dafür, gibt es so eine unglaubliche Varianz von anderen, die potenziell auch glücklich machen können. Mich beruhigt da immer, dass ich wieso merke, hey, schau, am Schluss, es gibt nicht einen richtigen Entscheid, sondern es gibt viele mögliche, die irgendwann zu etwas führen.
Absolut, und das hat ja dich aber dann doch auch mit einer Reflexion zu tun und mit der Frage, für was das alles? Oder was du jetzt gerade ansprichst, ist ja die, und das macht ihr so wunderschön in eurem Programm, auch immer wieder fassbar, Mitte vom Leben, wie du vorher genannt hast, mittleres Alter, macht man sich Gedanken, ist es das jetzt gewesen und wo soll es jetzt weitergehen mit dem zweiten
Kommt
Teil?
Kommt da noch etwas?
Kommt da noch etwas? Ja. Und das hat ja auch sehr fest mit Selbstoptimierung zu tun. Das hat ja auch sehr fest mit sich zu überlegen, was ist jetzt da die erste Hälfte gewesen und ist das wirklich sinnerfüllt gewesen für mich und wo finde ich meinen Sinn in der zweiten Hälfte? Oder du hast es vorher angesprochen, wir haben momentan so eine Tendenz in unserer Gesellschaft, alles müssen zu optimieren, alles müssen irgendwie mit Mehrwert zu unterlegen, alles müssen irgendwo durch können, the reason why zu finden, wieso machen wir das? Yeah. Und man kann es auch so sehen mit Mona Fetsch, man liegt einfach mal auf den Teppich und das tut ihr gut und das kann inspirierend sein für andere, wenn das gehört oder nicht, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle, oder?
Yeah.
Und gleichzeitig, als ich euch ein Programm gesehen habe, habe ich mir überlegt, es ist so schön, wie ihr das so reflektiert, wo ich gerade stehe, ja im Alter. Und habe ich das Gefühl, wir sind aber auch eine Gesellschaft von der Reflexion im Moment. Neben der Optimierung sind wir auch eine Gesellschaft von der Reflexion. Das ist ja nicht nur in eurem Alter so, sondern auch Leute mit 20 reflektieren sich heute viel anders als wahrscheinlich damals, wo wir 20 gewesen sind.
Ja. Findest du das gut?
Jein. Also ja. Ich finde es immer nicht schlecht. Findest du es nicht gut?
Ich weiss jetzt gar nicht. Ich bin mir erst langsam dran, eine Meinung zu machen. Ich glaube, wie immer, sowohl als auch.
Also du, deine Söhne,
ja.
Sind die nicht reflektierter unterwegs, als du damals gewesen bist in diesem Alter? Weil die viel mehr konfrontiert sind mit der Welt auf ihren Geräten natürlich. Und wie es auch auf der anderen Seite der Welt könnte aussehen.
Ja, jein. Ich sage, auf eine andere Art. Auf eine andere Art reflektiert. Also auf bei anderen Themen sehr reflektiert. Was mir auffällt, ist mehr so im Umgang mit anderen, da gibt es dann wirklich so herzige Sachen. Letzte Mal. Also weißt du, bei uns ist ja wie klar gewesen, also Eltern sind Eltern, es gilt sich von denen abzugrenzen. Okay, gut. Und das ist heutzutage ein bisschen schwieriger, stelle ich fest, was auch ein bisschen schade ist für sie.
Sie grenzen sich weniger gut ab.
Ja, es ist einfach, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Weil man sollte ja nicht haten, oder? Das Lernen, haten ist nicht gut, haten sollte man eigentlich nicht. Oder wenn, dann nur anonym. Gut, und dann bist du in einer Familie selten. Nein, und dann habe ich irgendwie, ich habe so einen Maleranzug, wo ich mein Gartenhäuschen gestrichen habe und so, und auch sonst, und der ist immer dreckig und er ist voll mit so Farbschmirkel und er ist auch noch unkleidsam. Also ich sehe wirklich aus, einfach schlimmerdings. Und ich laufe aber immer mit dem rum, auch in unserer Siedlung, weil mein Gartenhäuschen ist dort hinten. Anyway, ist mein Sohn mal gekommen und hat gesagt, du, weißt du, der Anzug da, findest du da? Also, oder? Warum, eben, findest du da, warum lässt du den immer an? Und dann nachher habe ich gesagt, also, wieso, also willst du mir jetzt sagen, der sieht scheiße aus? Und dann hat er gesagt, nein, es ist schon gut, weißt, ich möchte, dass du genau die Person kannst sein, die du willst. Die Person, nur schon das Wort Person, haben wir nie so viel gebraucht, dass du die Person kannst sein, die du willst. Und das habe ich wahnsinnig herzig gefunden, vom Sohn gegenüber seiner Mutter. Ja. Weil ganz ehrlich, ich habe von meiner Mutter immer nur als die Mutter gedacht und glaube nicht als die Person, die sie eigentlich will sein. Und das zum Beispiel, das hat mich mega gerührt. Und das ist eine schöne Art von irgendwie Reflexion, dass man zum Beispiel merkt, Worte haben eine Bedeutung.
Ja.
Und Sprache hat eine Bedeutung. Ich glaube, dort sind sich junge Leute viel, viel mehr bewusst.
Ja.
Und eben auch, dass sie halt einfach auch sehr viel mehr konfrontiert werden mit was Social, also, oder, ja, was das auch anrichten kann, oder? Also, was du auch für eine Kraft hast in der Gruppe und was vielleicht negativ ist. Also, bei uns war ja Mobbing nie ein Thema gewesen und es ist ständig passiert. Und es hat ganz viele von unserer Generation, die übelst drunter gekommen sind. Ja. Und es hat nie jemand etwas dagegen gemacht. Und ich meine, dass das endlich auch zu einem Thema wird, das finde ich mega gut. Und dass dort auch Kinder auch gebracht werden, sich auch zu überlegen, hey, auf welcher Seite willst du stehen, oder? Mhm. Also weißt und auch irgendwie, was kannst du machen und was wollen wir als Gesellschaft und was wollen wir nicht? Das finde ich schon gut. Aber eben zum Thema zurückkommen, ich glaube, zu viel quasi der Radius sein, so um den eigenen, nein, ist nicht der Radius, der Umfang, weißt du, so in der Umlaufbahn, zu viel in der Umlaufbahn kreisen um sich selber, das ist nicht gesund, sage ich. Aber das sage auch nur ich, für mich ist es nicht gesund. Für mich ist zum Beispiel Arbeiten mega gut, mir geht es besser, wenn ich beschäftigt bin, wenn ich eine Aufgabe habe, geht es mir besser. Wenn ich zu viel Zeit habe zum Studieren, dann wird es leid.
Ja, das geht mir gleich, Mona. Und gleichzeitig habe ich aber immer eine innere Stimme, die sagt, ja, aber du schaust halt einfach nicht richtig her.
So, ja, wo willst du denn noch her schauen? Ja, nein, also weißt, ja, nein, aber
wenn du sagst, wenn ich zu viel Zeit habe zum Studieren und ich habe auch schon gelesen, du bist jemand, der sehr viel gern denkt und es denkt mit dir, so wie ich dich verstanden habe.
Ja.
Ich irgendwo durch auch so die Erfahrung gemacht habe, wenn ich es schaffe, mal das Denken abzustellen, was jetzt das grosse Ziel ist, für mich ganz grundsätzlich einfach mal können irgendwie das Denken abstellen, im Sinne von, dass es einfach ruhig ist im Kopf und nicht die ganze Zeit mit mir blabbert, dann, und das braucht ein bisschen Zeit, und das meine ich mit der Auseinandersetzung, also das Schaffen ist ja eigentlich eine Ablenkung von dem, wo halt vielleicht dann neu einem abgeht.
Ja, aber für was sind wir denn auf der Welt? Ja. Also sind wir auf der Welt, um herauszufinden, zum was herausfinden? Also weißt, ich bin ehrlich gesagt auf der Welt, um nicht unbedingt über mich möglichst viel herauszufinden, sondern über die Welt.
Schön.
Also so einfach, oder? Und ich glaube, das ist mehr so, ich finde, hey, ich bin 50 geworden, ich habe mich wirklich auch mit einigen beschäftigt, an mir, in mir, um mich, was nicht nur lustig ist. Ich habe mich dem so weit, wie es geht, gestellt. Bei gewissen Sachen konnte ich es ein bisschen verändern. Andere Sachen stehe ich da und sage, also mit dem musst du jetzt einfach leben, fertig. Und ich glaube, jetzt, ich bin wie so an einem Punkt, wo ich muss sagen, hey, wenn ich kann, tue ich mich einfach engagieren mit dem. Und ich kann da eigentlich relativ gut, in den meisten Fällen. Und in den Fällen, wo es nicht gut ist, muss ich mich trotzdem mit arrangieren. Also es ist so ein bisschen so. Und irgendwie, ja, also weißt du, was willst du denn noch herausfinden über dich? Ich finde, es dort, wo es sich wirklich am meisten lohnt, ist dort, wo es schwierig ist für andere Menschen. Also ich finde, es gibt wie so einen Grundsatz für mich, man sollte versuchen, das ist jetzt, ich weiss nicht, ob das Wort erlaubt ist, und man sollte kein Arschloch sein. Für andere Leute vor allem auch, oder? Und da meine ich Selbstfürsorge, ja, das ist alles ganz wichtig. Aber vor allem, ich finde, man sollte schauen, wie man andere Menschen behandelt. Weil das ist auch am Schluss, wie man sich selber behandelt. Ich finde, Respekt gegenüber anderen Menschen, das ist wie so crucial für mich. Über das kannst du wie nicht diskutieren. Wertschätzung gegenüber anderen Menschen oder zumindest Respekt dafür, so, das finde ich etwas total Wichtiges, oder? Und ja, darum eben, ich bin wirklich, ich weiss schon, das ist in der heutigen Zeit vielleicht nicht so modern, wenn ich das so sage. Und ich bin auch jetzt inzwischen eine ältere Frau, was auch okay ist. Ja, aber ich finde, manchmal ist wirklich auch dürfen, sich nicht mit etwas immer noch beschäftigen oder auch einfach dürfen, weißt du, so die Waffen strecken und sagen, ja, okay.
Es ist, wie es ist.
Es ist, wie es ist. Ja, oder also weißt du, so ein bisschen, ja.
Ohne, so bin ich halt.
Oh, nein, das ist eine Ausrede. Nein, so bist du nicht, das habe ich vorher gesagt, oder? So bin ich halt. Du bist am Schluss immer wieder ein anderer.
Ja, das stimmt.
Oder? Und das ist ja auch so ein bisschen etwas, darum eben, darum wäre ich ganz eine schlechte Sektenführerin. Weil ich also, ja, ich habe mehr Fragen, ich habe ganz wenig Antworten. Also weißt du, so fixe Antworten, ich habe ganz wenig Antworten. Und ich habe ganz viele Fragen und das ist aber gleichzeitig auch meine Hoffnung, dass mein Leben dann eh noch interessant bleibt, oder? Solange du noch Fragen hast, kannst du noch irgendetwas herausfinden im Leben.
Aha. Gibt es einen Sinn für dich in deiner Arbeit? Und was ist der?
Für mich geht es in meiner Arbeit darum, zu zeigen, was für unterschiedlichste Welten in der Schweiz vorkommen. Was für komplett unterschiedliche Menschen in unserer Schweiz leben, wie viel das tatsächlich extrem gut funktioniert und wie unglaublich viel, dass es braucht, dass das so ist. Mhm. So, also wie viele Leute sich wirklich mega engagiert einsetzen für Sachen. Und am Schluss, es geht eigentlich einfach darum, die Vielfalt zu zeigen. Ich glaube, das ist wie so etwas, was ich selber finde, das ist ein Wert, wo für mich wichtig ist. Und zwar ganz egoistisch auch, ich glaube, es ist ein schönes Gefühl, wenn man irgendwo denkt, ich habe ein bisschen etwas verstanden von dieser Welt, in der ich drin lebe. Und nicht nur von dem Leben, in dem ich lebe, sondern von dieser Welt, in der ich drin lebe. Oder?
Ja.
Also wenn man, das sind einfach immer wieder so Augenöffner. Und das merke ich auch von anderen Leuten, die mir sagen, hey, ich habe mir das vorher noch nie überlegt. Oder ich gehe inzwischen anders, zum Beispiel durch die Stadt Zürich, seit ich deine Sendung gesehen habe mit Leuten, die auf der Strasse leben. Ich schaue es wie anders an. Also ich schaue zum Beispiel Ort anders an, weil ich sehe, das ist ein Schlafplatz von jemandem. Oder? Und überlege mir selber, hey, wie wäre es eigentlich für mich, wenn ich dort leben muss. Und gleichzeitig schaue ich die Welt auch anders an, weil ich bei dir Menschen gesehen habe, die nicht wollen, dass ihnen jemand Geld gibt. Die wollen nicht, dass ihnen jemand hilft. Dass es eben nicht so ist, dass jemand einfach automatisch, wenn du quasi am Rand von der Gesellschaft bist, dass du dich dann einen Armen findest. Mhm. Weißt? Oder das Gefühl hast, hey, ja, alle müssen mich unterstützen, der Hausi zum Beispiel, den ich dort getroffen habe. Dem sein wichtigste Ziel ist es, dass er seine Schulden selber abzahlen kann. Ja. Dass er selber wieder auf die Beine kommt. Und es gibt x Leute, die ihm Geld geben würden, um die Schulden zu begleichen. Er will das nicht. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wo ich finde, hey, du schaust die Welt anders, das ist eben nicht so einfach. Mhm. Oder? Auch randständige Menschen sind komplett unterschiedlich. Und auch dort kannst du so etwas wie, wie sagt man dem, eine Freiheit haben.
Ja.
Weißt?
Ja.
So, auch wenn es für viele keine ist, auch wenn es für viele mit Krankheit zu tun hat, mit Sucht zum Beispiel, und dann ist Freiheit eigentlich nicht mehr gegeben, weil einfach Sucht sehr dominierend ist. Und trotzdem, ich finde, das ist für mich interessant, oder? Um das irgendwie zu zeigen und dann auch zu merken, dass die Leute sich wie auch darauf einlösen und anfangen, andere Fragen zu stellen oder die Welt ein bisschen anders anschauen vielleicht.
Es ist wirklich empathiefördernd, bubble-erweiternd.
Wenn es bubble-erweiternd ist, das wäre ein grosses Ziel.
Das hat mich jetzt noch Wunder genommen. Du hast vorher von einem schönen, tollen Freundeskreis geredet.
Mhm.
Die sind aber alle in einer Bubble. Das heisst nicht, dass es durch die Sendungen, die du machst, durch die Menschen, die du kennenlernst, auch neue Freundschaften entstehen.
Freundschaften nie. Ja. Zum Teil ja. Aber es ist einfach bubble erweiternd im Sinn von, du kommst, wirst mit ganz anderen Welten konfrontiert, mit ganz anderen Themen. Die träge ich ja wieder zurück, oder? Also ja. Die träge ich zurück in meine Familie zum Beispiel, wo man über andere Sachen diskutiert. Aber ich glaube, ich bin nicht unbedingt so ein grosser Bubble-Typ, eben weil ich es ja lange gar nicht geschafft habe, um mir eine Bubble erschaffen, weil ich so schlecht war, um quasi, weißt, mir so einen Freundeskreis irgendwie aufzubauen. Aber auch, weil ich glaube, per se schon so meine Beine in verschiedenen Welten habe. Oder ich komme total vom Land, also wirklich vom Land. 100 Einwohner, Bauernhof aufgewachsen und wohne jetzt am Rand von Zürich, erziehe kleine Stadtzürcher.
Also als urbane kleine Stadtzürcher,
sie sind sehr gross.
Sie sind, glaube ich, nicht so klein.
Ja, aber eben, weißt, es ist wie so, ich glaube, ich vereine in mir unterschiedliche, sage ich jetzt mal so,
Welten.
Ja.
Und obwohl du sagst, du möchtest nicht immer für alles eine Tiefe finden, gleich noch die Frage, und dann nimmt es mich nämlich sehr wunder, von wo du kommst und warum du so geworden bist, wie du bist, Mona. Gleich noch die Frage, warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, genau in solche Lebenswelten einzutauchen, wie sie du machst bei Mona mittendrin oder bei Auf und Davon oder bei all diesen tollen Sendungen, die du schon gemacht hast? Und wenn ich sage toll, dann meine ich das wirklich auch mit zwei Stimmen. Das eine ist, es ist einfach toll, die Sendungen zu schauen, und die andere Stimme ist, es ist einfach uhuere cool, den Job zu machen, glaube ich.
Beides wahr. Also das Zweite zumindest. Was war jetzt die Frage? Jetzt hast du mich mit dem Kompliment dermaßen abgelenkt.
Warum ist das wichtig?
Am Schluss, es geht wie um Zusammenhalt.
Mhm.
Und ich glaube, weißt, wenn du ein bisschen darüber redest, jetzt aus, im Zusammenhang mit Service Public oder um was geht es, Zusammenhalt ist etwas, wo am Schluss in einer Gesellschaft ganz, ganz ein entscheidender Wert ist. Also ob es so etwas gibt wie eine gefühlte Gemeinschaft, also das Gefühl, dass du hast, ich gehöre zu dieser Gesellschaft, ich kann etwas bewirken in dieser Gesellschaft, ich weiss, wer sonst noch drin ist, ich würde mich einsetzen für die unterschiedlichen Leute und das, was die machen, obwohl es eigentlich mit mir nichts zu tun hat und obwohl ich vielleicht auch nicht davon profitiere. Das ist am Schluss, dem sagt man Solidarität oder so, oder zumindest, ich finde, Solidarität fängt eigentlich häufig auch mit nur schon Interesse am anderen an, oder? Und da will ich gar nicht gross politisch werden. Das ist einfach, das ist wie so eine von meinen Überzeugungen. Da siehst du in jedem Dorf, du siehst es in jedem Verein, es braucht Leute, die sagen, hey, mega cool, gehöre ich zu dem Club dazu, mhm, oder? Und dann langt es aber nicht, dass du sagst, es ist noch lässig, aber die anderen sollen quasi den Aktuar machen und den Kassier und den Präsident, sondern du musst auch. Und ich glaube, das ist so etwas, was ich finde, hey, bei unseren Sendungen geht es immer darum, zu zeigen, hey, krass, oder, was es alles gibt für Lebenswelten, krass, wie viele Leute sich da einsetzen, aber weißt du was, die braucht es. Und du, eigentlich, es lohnt sich für jeden von uns, um sich zu überlegen, hey, was ist mir etwas wert, oder? Ja. Ich glaube, um das geht es mir am Schluss. Oder? Ich glaube, am Schluss, Wertschätzung ist schon etwas, was mir total wichtig ist, aber wirklich auch in einem gesellschaftlichen Sinn, das ist wie die Basis, oder? Du musst Vertrauen haben, das ist eine Basis, die krass am Erodieren ist, überall, in der ganzen Welt. Polarisierung ist ein Riesenproblem, und zwar, also das siehst du ganz, ganz vielen Ländern, du siehst es politisch, aber inzwischen auch gesellschaftlich, dass Gesellschaften auseinanderbrechen, weil es eigentlich zwischen den unterschiedlichen Teilen keine Berührungspunkte mehr gibt. Mhm. Dort ist Vertrauen drin, dass es okay ist, wenn jemand in deiner Gesellschaft total anders wählt, ein anderes Leben hat, aber dass das dazugehört und dass der trotzdem ein Teil ist und du auch und dass ihr beide findet, hey, für das Ding, wo wir sind, für das setzen wir uns ein. Ich glaube, das ist wie so, das ist wie der Kit am Schluss vom Land, ja, oder? Vor allem von einem wie der Schweiz.
Wo merkst du, dass das Vertrauen immer weniger wird?
Also wenn du siehst, wie Social Media funktioniert, oder? Also dort mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo es auch bei vielen Inhalten musst du fragen, ist das echt?
Ja.
Oder? Das betrifft meine Kinder noch ein bisschen mehr als mich, weil die sind noch ein bisschen auf anderen Plattformen und so unterwegs. Aber es betrifft uns genauso. Also nimm die krasse Online-Betrugswelle mit meinem Gesicht.
Ja, stimmt. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, also das ist irgendeine...
Das sind so Kryptobetrüger, international tätig. Die nehmen den Roger Federer, Karin Keller-Sutter oder auch mich, machen gefakte Blickartikel, wo ich quasi für irgendein Finanzierungstool, für irgendein Anlagetool werbe, wo ich sage, was ich für geile Autos habe, zum Beispiel. Und machen so ganz, ganz fett Kohle. Also die Zahl von diesen Betrugsfällen hat sich verfünffacht im ersten halben Jahr in der Schweiz.
Wo die Leute darauf hineingehen. Ja. Wo die Leute sagen, ab Monat fährt Schrepp von dem, das kaufe ich mir jetzt.
Ja, nein, das kaufe ich. Also da tue ich jetzt investieren. Und dann fangen die an investieren und das Geld ist einfach verloren. Und das Krasse ist, dass du das kannst machen, aber das Krasse ist vor allem, also wir haben uns versucht, dagegen zu wehren. Mit Staatsanwaltschaft und alles. Weil das ist am Schluss, das ist Identitätsdiebstahl, es ist krasser Betrug, also wirklich krasser Betrug. Also so viele Leute, weißt du, kannst das Geld beziffern und es ist unglaublich schwierig. Du kommst die Jungs nicht, ja, offenbar kannst du die nicht zur Rechenschaft ziehen. Und was auch noch krass ist, hat jetzt gerade ein paar Artikel gegeben, NZZ, Dagi, Watson, wo ausgerechnet haben, was soziale Medien, wie zum Beispiel Meta, wie viel Geld das die machen mit dem. Weil das sind alles zahlte Inserate. Ja, das ist eine Welt.
Das ist krass. Was kannst du denn machen, wenn nicht über den legalen Weg, also über den juristischen Weg?
Nichts.
Man kann nichts machen.
Das also, ist so sitze ich jetzt da. Das Einzige, was ich machen kann, ist den Menschen, die mir auf irgendwie Insta schreiben, du, ist das wirklich ein guter Weg, weil ich habe nicht so viel Geld. Das wäre doof, wenn ich jetzt viel Geld verliere, kann ich sagen, hey, einfach Finger weg.
Krass, es freut mich gerade, wenn du das so sagst.
Ja, wir haben versucht, irgendwie mit das, also eben, das Gute ist wirklich, es hat jetzt, ich glaube, das Problem wird bewusster, also Polizeien sind dran am Sensibilisieren, eben ganz viele Medien haben darüber berichtet, aber eben, wenn du halt einfach schnell am Klicken bist und du siehst da und du überlegst es vielleicht nur einmal statt zwei oder dreimal, es ist nicht so, dass man nicht auf das reingeht, also weil die Zahlen sind ganz, ganz deutlich, ganz viele Leute zeigen es auch nicht an, weil sie sich schämen. Und darum eben, das war das Thema Vertrauen gewesen, oder? Ich glaube, inzwischen ist eine vertrauenswürdige Quelle, oder? Also, wem kannst du noch vertrauen? Das ist finde ich, eine entscheidende Frage für die Zukunft.
Und Vertrauen ist auch etwas, wo du sehr fest schaffst in deinen Sendungen mit den Leuten, ganz grundsätzlich. Und du sagst, authentisch ist dir wichtig, bodenständig, nahbar und empathisch. ich habe das so schön gefunden, dass du das so ausformulierst. Weil ich das so etwas Wertvolles finde, wenn man sich selber so beschreibt und selber kann beschreiben. Und habe mich gefragt, wie findet man raus, wie man wirklich ist? Und in der, als Person von der Öffentlichkeit ist man ja immer mit dieser Situation konfrontiert, wie will ich sein, wie wirke ich gegen raus
und, was, will und
was will man darstellen und wer bin ich wirklich? Und wir, wir beim Radio haben mal so ein Personality Board gemacht, oder, wo wir dann wirklich das so aufgeschrieben haben, wer wir denn sind.
Das ist übrigens, wenn ihr euch richtig mal etwas zu leid tun, macht das. Nein, es ist eigentlich im Fall auch noch schön. Also plötzlich sieht man, ja, es interessiert mich eigentlich noch vieles. Aber es ist auch gleichzeitig total schwierig, weil eben, ich glaube, im Gegensatz zu, wenn man es im echten Leben macht, ist es sehr bereichernd, weil kann man auch ehrlich sein.
Ja.
Wenn man es im Job macht, ist es ein bisschen, ja, muss man auch ein bisschen strategischer sein.
Ja.
Aber ja, also schau, ich weiss nicht, in welchem Zusammenhang dass ich da gesagt habe. Und was natürlich auch fehlt, ist, also dort geht es ja so ein bisschen darum, was ist mir wichtig, nicht was bin ich. Und das ist ein Unterschied, oder? Also weißt, da geht es wirklich darum, an wen will ich mich orientieren. Das sind immer so, was ist so mein Leitstern, in welche Richtung. Aber ich weiche natürlich ständig auch von dem ab. Und es gibt immer wieder so Momente, wo ich finde, ja, das war jetzt irgendwie nicht so gewesen. Und das gehört aber auch irgendwo durch dazu. Ich glaube, es ist mehr so ein bisschen wichtig, dass man weiss, hey, mal, also, an wen will ich mich orientieren, oder? Mhm. Und vor allem auch an wen nicht. Das ist eigentlich noch fast noch wichtiger. An wen will ich mich jetzt nicht orientieren?
Was wäre das?
Also zum Beispiel ausgesehen. Weißt du, zum Beispiel etwas, wo natürlich im Fernsehen mega wichtig, also mega wichtig mal. Also es wird einfach zum Thema, ob du willst oder nicht, es wird ein bisschen zum Thema. Und dort zum Beispiel habe ich mich relativ früh entschieden, da ist nicht ein Schlachtfeld, wo ich meine Kämpfe drauf kämpfe. Erstens, es interessiert mich nicht und zweitens, dort habe ich nichts zu gewinnen. Also weißt du, das ist wie so etwas, wo ich finde, hey, da nützt jetzt genau niemandem etwas. Also gut, da ist es mir nicht so wichtig. Und da kannst du irgendwann, ja, es wird dich nicht loslassen wegen dem, aber wenn du so weißt, okay, gut, das ist jetzt einfach nicht meins. Mach ich anders.
Und gleichzeitig hast du ja ganz von Anfang an, wenn ich mich an Ups mag erinnere, sehr fest mit dem Aussehen gespielt und vielleicht auch extra strategisch provoziert. Mit roten und blauen Haaren.
Ja, das ist immer so der Blick von außen, der das Gefühl hat, was will sie uns damit sagen? Weißt du was? Nichts. Das hat mir einfach gefallen.
Ja, voilà, das passt
dann
wieder.
Das ist so, wo ich dann auch so irgendwie finde, hey, nein, fragt nicht eure Kinder immer, ah, was soll jetzt das bedeuten? Hey, nein, vielleicht bedeutet es nichts. Es ist okay.
Also das ist dir damals auch wirklich, wie alt bist du gewesen, als du Ups auf moderieren hast? Um die 20?
Ja, 21. Ja.
Es ist dir schon damals völlig egal gewesen, was die Leute...
Nein, natürlich nicht. Das ist mir noch nie egal. Das ist mir heute nicht egal.
Hm. Aber es ist nicht ein Wert, nach dem du leben willst.
Einfach so aussehen, das ist jetzt wie nicht etwas, was ich finde, das ist jetzt mir wahnsinnig wichtig. Und du musst irgendwann auch so ein bisschen entscheiden, für was will ich meine Zeit investieren. Es gibt irgendwo, ich weiß gar nicht, was für ein Ding, dass ich mal so den Satz gehört habe, where attention goes, energy flows.
Mhm.
Und das ist ein guter Satz. Also quasi dort, wo du deine Aufmerksamkeit anrichtest, dort geht auch deine Energie hin. Also kannst du dich zu einem gewissen Grad auch entscheiden, was will ich, dass meine Aufmerksamkeit verdient? Oder auch, oder wo richte ich meine Aufmerksamkeit hin? Weil du hast eine begrenzte Aufmerksamkeit, eine von der rarsten Ressourcen in unserer Gesellschaft, oder wissen wir, die in den Medien arbeiten, aber auch in deinem Leben, oder? Alle wollen deine Aufmerksamkeit. Das ist das Kostbarste, was du zu geben hast.
Mhm.
Also überleg dir gut, wo du die willst anrichten. Auch in deinem Leben, oder? Also man kann schon immer nur drauf schauen, was man nicht gut kann. Das kann man machen. Aber es ist... Am Schluss, ja, ein bisschen fragwürdig, was dabei rauskommt, oder? Und es macht einem vielleicht ein bisschen zu einem besseren Menschen, wenn man es dann schafft, um das zu verbessern, sind wir sicher, aber nicht zu einem zufriedeneren.
Das glaube ich ganz, 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 ganz fest und gleichzeitig ist es etwas von der schwierigsten Lebensaufgaben.
Ja, ich schaffe es auch nicht.
Mit all dem, was du erreicht hast, wie viel Selbstzweifel hast du am Ende?
Also meinst du pro Tag?
Also ernsthaft jetzt?
Nein, ernsthaft. Also ich... Meine Selbstzweifel sind für mich Lebensgefährten, wo ich weiss, die werden mich begleiten bis zum bitteren Ende. Und das ist zum Beispiel auch so etwas, wo ich damit lebe und wo ich gelernt habe, akzeptieren. Ich glaube, wenn du jung bist, denkt man, da geht irgendwann weg. Mhm. Also spätestens dann geht es weg, wenn du bewiesen hast, dass du etwas kannst. wenn dich Leute jetzt in meinem Fall, weißt, wenn du Lob bekommst für das, was du machst, wenn du es schaffst, um eine Familie zu haben, wo eigentlich alle irgendwie recht zufrieden unterwegs sind, dann müsste man ja das Gefühl haben, ja, aber jetzt könntest du eigentlich sein lassen. Aber das ist eben nicht die Natur der Selbstzweifel. Die richtet sich ja nicht nach, was real ist, sondern da geht es wie um etwas anderes. Und das ist zum Beispiel etwas, das habe ich aufgegeben. Den Kampf kämpfe ich nicht mehr. Ich nehme es zur Kenntnis. Ich habe die. Und ich habe gestern einen Podcast gehört von Barbara Bleisch. Es ist um ein anderes Thema gegangen, um das Thema Schlafen. Aber dort hat die Schlafforscherin hat gesagt, also das Bild, dass du quasi deine eigenen Monster, die dich zum Beispiel vom Schlaf abhalten oder eben auch deine Selbstzweifel, dass du dir vorstellst, dass du die wie auf so ein Leiterwägeli packst und einfach hinter dir durchs Leben ziehst.
Oh, schön.
Das hat mir mega gut gefallen. Und ich glaube, da ist so ein Umgang, den ich versuche.
Ja.
Oder? Weil es geht dort ein bisschen darum, zum ersten zu benennen, oder? Was ist das, wo dich auch plagt? Und kannst du dich so weit distanzieren von dem? Also du gibst ihm zuerst mal ein Gesicht, oder so. Und ich glaube, das ist wie schon so mal der erste Schritt, du hast es ein bisschen weit im Griff, du kannst es distanzieren von dir selber. Du gibst dem in deinen eigenen Worten ein Gesicht, dann beschreibst es du, also du machst etwas mit dem, dann tust du es auf dein Leiterwägeli. Und ich finde es auch so ein schönes Bild, dann holperisch einfach mit diesen Kogenmonster holperisch das Leben.
Und sie gehören zu dir.
Ja.
Und trotzdem bist es aber nicht du.
Ja. Genau.
Sondern du ziehst sie mit und du akzeptierst, dass sie da mitgezogen werden.
Ja, und das macht es ein bisschen schwerer. Es wäre ohne sie leichter.
Und trotzdem gehören sie dazu. Ich weiß nicht, ob das persönlich ist zum Beantworten, aber was sind so Sachen, die dir immer wieder Selbstzweifel auslösen? Mir kommt gerade mein Lampenfieber in den Sinn, den ich auch so behandle, wo ich sage, hallo liebes Lampenfieber, wenn ich einen Auftritt habe vor Öffentlichkeit, vor Publikum, wir machen das jetzt miteinander. Ich habe das zwar nicht im Leiterweg, aber so ein bisschen als Kollege neben mir.
Ja.
Der Lampenfieber-Kollege.
Ja, ich nicht so. Ja, das ist mir wirklich, glaube ich, zu persönlich.
Ja.
Also ich kann einfach so viel sagen. Also ja, ich glaube, es hat so wie halt bei vielen von uns gibt es so das gelebte Leben. Also weißt du, so das, was gegen aussen kommt und das, wo du eigentlich alles schaffst und so. Und dann gibt es wie so eine innere Welt, die anders ist. Und die sich halt mit vielen Sachen beschäftigt, die du einmal erlebt hast, oder? Wo dich prägt haben auf irgendeine Art, wo du musst damit umgehen und ja.
Mhm.
Und das habe ich auch, aber auch das ist zum Beispiel etwas, wo ich auch feststelle, das ist ein grosser Reichtum auch drin. Jetzt gerade für meine Arbeit, also bei mir, ich habe das Gefühl, es ist für meine Arbeit sehr wichtig, dass ich auch schon Sachen erlebt habe, die nicht nur einfach sind.
Ja.
Ja. Es erweitert den Raum, was man sich selber vorstellen kann, wie man sich selber fühlen kann, was man sich selber antun kann. Zum Beispiel, für was man Verständnis haben kann.
Unterstreichen eben auch dann wieder die Attribute, die Adjektive, authentisch, empathisch, das kann man, glaube ich, nur dann sein, wenn man einfach auch wirklich das auch aushaltet, dass da noch anders rum ist.
Oder vielleicht auch, weißt, einfach so selber das auch akzeptiert, dass es bei einem selber auch genau so ist.
Ja.
Und vielleicht auch, weißt, so, eben, also ich finde, da braucht es auch ein gewisses Vertrauen, vielleicht auch in sich selber, dass man das irgendwann auch darf benennen, oder?
Mhm.
Also auch, dass man darf sagen, ja, also gut, das ist jetzt vielleicht. Und ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher, nachher auch für andere Leute mir etwas zu erzählen.
Mhm.
Also das ist auch, glaube ich, das ist auch ja ein Teil, oder ich führe ja keine Interviews.
Nein.
Ich führe Gespräche. Und der Unterschied ist eigentlich einfach der, dass im Gespräch geht es am Schluss um die Begegnung von zwei Menschen, oder? Nicht um quasi eine Journalistin, die einen Protagonist befragt. Und das heisst auch immer, dass ich auch von mir Sachen preisgebe. Nicht strategisch, sondern einfach, weil es wie in dem Moment gehört es wieder zu. Wenn dir jemand etwas erzählt, erzählst du auch etwas.
Mhm.
Das ist so, glaube ich, wie Beziehung entstehen.
Was ist für dich ein gutes Gespräch? Wann merkst du, dass es ein gutes Gespräch ist?
Wenn es mich nicht langweilt, dann ist es gut für mich. Und ein gutes Gespräch ist schon, wenn ich das Gefühl habe, hey, jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich etwas erfahren habe, was ich nicht erwartet habe. Oder wo ich wie so merke, jetzt ist jemand sehr bei sich. Jetzt erzählt jemand etwas, das nicht aus dem Kopf kommt, sondern wo der Restkörper auch beteiligt ist.
Mhm.
Das ist ein gutes Gespräch.
Und wie schafft man das, dort herzukommen?
Du kannst es immer wieder versuchen. Und was zum Beispiel auch so ist, ich finde, direkt sein ist ein Vorteil. Nicht das Gefühl haben, man muss besonders, also darum, ich finde auch, das Wort empathisch hat, wenn es so bedeutet, weißt, lieb. Da ist es nicht. Ich finde, man muss nicht besonders nett sein. Da. Und im Gegenteil eigentlich. Also häufig direkt sein und Sachen ansprechen ist einfacher, auch für den, der vis-à-vis sitzt. Dann kann er nämlich etwas sagen dazu. Aber nicht mit dem, nicht mit der Haltung, so jetzt weißt du so, ich tue dich knacken, oder? Das ist so das Journalistending. Ah, hast du sie knackt oder nicht? Da finde ich so, also hallo, ich meine, ich habe also nicht mit Nüssen zu tun, sondern, oder? Ich will ja einfach an einen Punkt kommen, wo ich das Gefühl habe, jemand gibt mir etwas freiwillig. Oder? Einfach weil es hat sich so ergeben und jemand findet, das ist auch wichtig, dass er oder sie das sagen kann. Das ist eigentlich der Punkt, wo ich hinkommen will, oder?
Ja, genau. Aber direkt und empathisch beißt sich für mich nicht, weil empathisch heisst für mich, können sich in die Schuhe von der anderen Person versetzen mit all dem, was dann irgendwie mit, das mit sich bringt. Und direkt sein heisst ja dann, aber das liegt uns Schweizerinnen und Schweizer nicht so. Das direkt sein.
Weiss nicht, stimmt da?
Weiss nicht. Wenn du jetzt gerade so in Frage stellst, frage ich mich auch, ob das stimmt. Ich habe das Gefühl, dass wir noch gerne so ein bisschen um den heißen Brei reden. Aber
wir sind
wer
freundlich.
Sind wir? Wir,
ja, eben, gell, gibt es auch nicht.
Ja, genau.
Ich glaube, freundlich, und das ist auch gar nie ein Fehler. Lieber einmal zu viel freundlich als einmal zu viel hässig. Ich sage einfach, ich habe gute Erfahrungen gemacht im sehr direkt sein, also auch im Umgang mit Leuten, die ich nicht kenne. Und das muss ich auch sein, weil sie sind auch sehr direkt. Oder? Also ich werde halt ständig von Leuten angesprochen, die ich nicht gefasst bin, die ich nicht kenne, in irgendwelchen lustigen Situationen. Und also ich habe da das, was ich auch gut übe. Und das ist zum Beispiel etwas, wo, ja, das macht mein Leben sehr spannend.
Das ist jetzt eine sehr blöde Frage wahrscheinlich, aber das möchte ich jetzt gleich fragen, weil ich es bei dir ein bisschen kann. Ist eigentlich niemand starstruck, wenn sie dich treffen?
Bei mir?
Ja.
Ich weiss nicht, wie wäre man denn dann? Ich kann das sagen. Du mal beschreiben, wie da
wäre. Einfach ein bisschen irritiert, dass jetzt Mona Fetsch vor einem steht.
Mal, das sind sie schon, ja. Aber also nicht wegen dem Star, die. Sondern ich glaube eher, sie sind zum Teil. Also die klassische Reaktion ist, sie gleichen jemandem, der im Fernsehen arbeitet. Dann sage ich, ah ja. Ja, aber die ist grösser. Das ist so. Dann ich so, okay. Ah gut, ah, die ist grösser. Ja. Nein, aber das habe ich wirklich, das ist die lustigste Reaktion. Und, dann, und die andere, die ehrlichste, ist die, dass so von oben ab, mich schauen halt alle so von oben ab, dann schauen sie so, ah, also du bist wirklich so klein.
Ah, das sagen sie wirklich?
Nein, das sagen sie wirklich.
Ja, das ist aber auch direkt.
Ja, aber das, also das finde ich sehr herzig.
Ja, ja.
Also eben, ich finde, die Art von Direktheit ist gut, oder? Ja. Ah, jetzt darf man nicht über den Körper sagen, hey, okay. Über meinen schon. Es ist wirklich, ich bin komplett at ease.
Ja.
Also, nein, weil dann hast du gerade schon einen Anfang. Oder ich habe früher im Radio ich immer gesagt, 1,55 darfst du mich duzen. Und hey, so viele Leute, die ich nicht kenne, kommen auf mich zu und sagen, ah, ich bin der Gregor, 1,88, darfst du mich duzen. Und dann bist du schon im Gespräch und das ist tipptopp. Aber sie sind in dem Sinn, was bei mir wirklich gut ist, und also ja, das schätze ich auch sehr, es duzen mich eigentlich fast alle. Alle eigentlich, das ist schon mal gut. Und eben, sie haben glaube nicht so, bei mir hast du nicht so, weißt du, so Hemmungen. Also zum Beispiel Roger Federer würde ich jetzt nicht ansprechen.
Wenn du jetzt würdest sehen, da im...
Nein. Den würde ich jetzt nicht ansprechen, weil der ist wirklich ein Star, weißt du? Den würde ich nicht ansprechen.
Und du wirst aber viel angesprochen?
Ja, weil ich bin nicht ein Star. Ich bin einfach vielleicht die vom Fernsehen. Oder ich bin Mona, das ist noch besser. Ich glaube, für viele bin ich Mona, aber nicht ein Star. Und das ist ein Unterschied. Also ich glaube, es gibt wie nicht so, bei mir nicht so eine Hemmschwelle. So nehme ich es wahr. Ich weiß nicht, wie es du
sehen. Ja, wahrscheinlich, definitiv. Ja. Und eben dort halt auch wieder, dass du jemand bist und ich habe dich jetzt ein paar Mal auch schon so dürfen kennenlernen. Zum Beispiel jetzt gerade vorher, wo wir uns getroffen haben, wo dann irgendein Mitarbeiter von mir vorbeiläuft und du kommst gerade sofort mit anderen ins Gespräch. Das finde ich dann auch so faszinierend, dass du eigentlich die soziale Batterie immer aufgeladen hast. So wirkst du einmal. Oder gibt es Momente, wo dir das auch zu viel wird, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen?
Ja, gibt es sicher, aber wenig.
Von wo kommt das? Magst du das zurückzublenden?
Ja.
In Thurgau? Auf Hettenhausen.
Hattenhausen,
ja, Entschuldigung.
Macht nicht. Es gibt Hefenhausen, Hefenhofen und Hattenhausen.
Hattenhausen.
Hörhausen gibt es auch.
Du bist auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ja. Mit sicher einem Bruder.
Ja, am ältesten.
Und dann gibt es auch noch einen jüngeren?
Nein, zwei Schwestern.
Zwei Schwestern. Ja. Und der Bruder hat mittlerweile den Bauernhof übernommen?
Ja, schon lange, ja.
Was ist das für eine Erinnerung an die Zeit?
So eine klassische Bauernhof-Landjugend-Kindheit. Früher eine Traktorenprüfung gemacht, dass du Töffli fahren kannst. Töffli fahren war sehr, sehr wichtig, weil dann kommst du weg. Also bei uns hat es wirklich gar nichts gehabt. Also in dem Dörfli, wo ich aufgewachsen bin, also hat nicht einmal eine Kirche gehabt, kein Beiz, kein Lädeli, gar nichts. Also du hast wirklich müssen, als junger Mensch hast du müssen deinen Radius erkämpfen. Und das ist schon mal etwas Gutes. Es hat ja keine Social Media gegeben. Oder? Also wenn du die Welt hast wollen entdecken, hast du müssen rausgehen. Und ich glaube, ja, ich bin so wahrscheinlich wirklich so aus einer sehr durchschnittlichen Schweizer Landfamilie. Mhm. Halt, wie man sich so vorstellt.
Wie stellt man sich denn vor?
Ja, halt einfach so, weißt du, so sehr traditionell, eben irgendwie vier Kinder. Das war dort noch so ein bisschen Usus gewesen. Wir heissen Thomas, Monika, Christine. Ja, halt einfach so die Namen, die man irgendwie in dieser Zeit hatte. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Es ist so nichts, irgendwie mein Vater, also mein Grossvater hat noch auf dem Bauernhof gearbeitet, meine Großmutter hat auch in diesem Dorf gelebt und so. Wir sind wirklich auch in einer grossen Familie gross geworden. Du hast enge Verhältnisse auch gehabt, also zu den anderen Kindern in diesem Dorf. Du bist wirklich miteinander aufgewachsen. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wo mir auch sehr Kraft gibt, auf eine gute Art. Weil dort war wie auch klar gewesen, hey, du musst nicht etwas anderes wollen sein oder etwas Besseres, wie auch immer, weil es kennen die eh alle. Oder das wieso, es kennen nicht nur dich alle, sondern auch die Geschichte deiner Familie kennen alle. Und du das Gleiche. Und das hat, also ich habe gefunden, es ist recht entspannt. Es ist einfach sehr ja, entspannt, oder? Dass niemand muss etwas gross darstellen.
Es klingt entspannt.
Gleichzeitig ist es aber auch ein Konflikt, oder? Weil wenn du schaust, was ich jetzt geworden bin, habe ich natürlich einen Job, der in so einer Welt nicht unbedingt vorgesehen ist, oder wo es genau auch wichtig ist, dass du dich ins Zentrum stellst, wo da erwartet wird auch von dir. Und das war zum Beispiel auch so ein Gegensatz gewesen, wo ich immer noch vielleicht auch ein bisschen dran knacke, dass ich manchmal immer noch denke, hey, eigentlich ist es ist nicht gut, weißt, wenn man etwas Besonderes will sein, da will ich ja nicht sein, aber gleichzeitig in dem Job, den ich habe, wirst du automatisch, oder? Und so ein bisschen das Schuldbewusstsein im Sinn von, ui, aber weißt du, so die den Kopf zu weit aus dem Fenster strecken, denen regnet es dann drauf, oder? So das Bild.
Mhm.
Das habe ich schon auch noch. Und ich frage mich manchmal, weißt du, kommt da so ein bisschen aus einer protestantischen Prägung, die ich habe, also nicht, weil wir sehr religiös sind, sondern einfach, das ist so der Arbeitsethos. Eben, du musst mit Leistung musst du, deinen Wert quasi beweisen. Niemand ist wichtiger als der andere, was eigentlich ein sehr schöner Wert ist per se. Ja. Aber man sollte auch nicht wahnsinnig aus der Bahn raus, oder? Also man sollte ein bisschen sein, wenn es geht, wie andere.
Bescheidenheit.
Ja, genau. Bescheidenheit, so ein bisschen einfach ja, sich selber nicht zu wichtig nehmen und so. Ja. Finde ich alles super. Gleichzeitig also, habe ich natürlich auch einen Weg gemacht, der dann gleich ein bisschen anders war.
Eben, du bist relativ früh ausgezogen.
Ja, mit
du
16, ja.
Auf Frauenfeld.
Ja,
in die grosse, genau. Weite Welt auf
ja.
Welt.
Ja, für mich war das so gewesen, du lachst jetzt.
Nein,
oh, das ist ein
blöder Spruch.
Frauenfeld ist super.
Das ist wie viele Kilometer sind das von Hattenhaus auf Frauenfeld?
Keine Ahnung, aber zu viel zum Laufen.
Gut, also du
und
bist
auch zu viel fürs Töffli.
Und du bist also dort quasi wie auf Frauenfeld gezogen, du bist dort das Gymi machen und hast dort können wohnen.
Ja, in so einem Schülerwohnheim, ja, im Konflikt bin ich dort gewesen.
Etwas, wo dir damals sehr gelegen kam, so in dieser Adoleszenzzeit.
Jawohl, es war für uns alle das Beste, war das Wording von der Pressestelle von unserer Familie.
es ist gut, wenn Monika nein, jetzt mal da.
Ja, jetzt tun wir Monika. Nein, dort war schon Mona gewesen, aber ja, jetzt, nein, es ist wirklich für uns alle das Beste gewesen, darum habe ich es mit meinen Eltern super.
Heute?
Ja, relativ schnell nachher eigentlich dann wieder, weil auch dort, oder, ich glaube, sie haben im richtigen Moment das Vertrauen gehabt und haben gefunden, also die macht jetzt etwas, wissen wir jetzt nicht genau, wie das rauskommt, aber die macht das, wird schon recht.
Und dann bist du an die HSG.
Ja.
Und dann hast du gedacht, Wirtschaft, das ist der Weg.
Ja.
Was hast du dort für Erinnerungen an die Zeit, an der HSG, wo ja heute, also das ist ja damals schon einfach sehr eine renommierte Hochschule.
Ja.
Hast du dich dort, wo du dort eingestiegen bist an die Uni,
in einer Wirtschaftskarriere
ja, ein Bild gehabt von dir, wie du Unternehmensleiterin wirst?
Nein, aber es wäre eine Möglichkeit gewesen, gell? Also... Nein, ich habe ein Wirtschaftsgymi gemacht. Das ist ganz einfach ein Wirtschaftsgymi gemacht. Es hat mich sehr interessiert. Ich habe gefunden, das ist etwas, da verstehe ich gar nichts davon. Also weißt du, im Sinn von, in die Welt sehe ich gar nicht rein. Also studiere ich das, dann verstehe ich es noch besser.
Ja.
Und ich glaube, das war eigentlich mehr so mein Anreiz, um um die Welt besser zu verstehen. Und ehrlich gesagt, ich habe gar nicht so viele Erinnerungen, weil tatsächlich war es so gewesen, ich habe schon während dem Gymnasium immer für Zeitungen geschrieben, um Geld zu verdienen. Und nach dem Gymnasium sofort das Praktikum gemacht bei einem Lokalradio, Radio Thurgau. Und habe eigentlich auch während dem Studium immer vor allem eigentlich Radio gemacht, oder? Zuerst habe ich so ein bisschen tun, für mich selber. Ja, ich muss ja mein Studium finanzieren, muss Geld verdienen. Aber ehrlicher wäre es wahrscheinlich gewesen, zu sagen, ich habe eigentlich schon gefunden, was mir gefällt oder was mir Spass macht. Also im Schreiben und im Radio machen. Und darum ist das an der HSG, das ist ein sehr kurzer Abstecher gewesen. Aber ja, es wäre noch schön zu wissen, irgendwie, weißt du, so, ob ich irgendwie so Mittelmanagement...
Also du wärst sicher eine gute Chefin.
Nein, das ist zum Beispiel auch so etwas, also ich auch, nein, als Chefin wäre ich jetzt... Nein, wäre ein Totalausfall.
Wieso? Also im Leadership wärst du sicher sehr gut. Im Management, das könnte man darüber diskutieren, aber im Leadership, wenn es darum geht, Menschen zu erfassen und Menschen irgendwo neu mit hinzuführen...
Ja, aber Chefin sein ist so viel mehr als das.
Selbstverständlich, ja.
Ja, eben.
Also. Gut. Aber du hast dort irgendwann gefunden, das Studium, das möchte
ja,
ich gar
nein,
nicht weiterverfolgen.
Ja, ich habe nachher einfach sagen, wo du überkommst beim Schweizer Fernsehen. So war es. Gewesen. Also wie, ich habe einfach wie? Dort wie gewusst, HSG ist nicht ein Studium, wo du berufsbegleitend gross kannst machen kannst. Und ich musste 100% arbeiten von Anfang an. Mhm. Und ich habe mich dort einfach entschieden, habe aber schon eigentlich gedacht, dass ich irgendwann dann weiter studiere. Aber es ist nie so weit gekommen.
Du hast doch noch Politik.
Ja, schon, aber an der HSG nicht.
Aha.
Ja.
Wie kommt man ein Angebot über, wenn man eigentlich so ein bisschen in der Ostschweiz...
Indem man einen Fax schreibt.
Das ist
wirklich kein Witz. Wir sind wirklich, ich komme mir so alt vor, wenn ich jetzt das sage. Aber wir haben wirklich einen Fax in die Redaktion bekommen von der Jugendabteilung vom Schweizer Fernsehen. Das war dort noch bei Zebra. Ich weiß nicht, ob das eine andere Jugendsendung. Ja. Zebra. Und die haben dort eine Nachfolgersendung oder Leute gesucht, die für so eine Nachfolgersendung. Und die haben wirklich einen Fax in die Redaktion geschrieben.
Von der Thurgauer Zeitung?
Ja, nein, von Radio Thurgau.
Radio Thurgau.
Und dann ein Kollege und ich haben das wie gesehen. Und dann haben wir... Das Problem war, dann hätte man ein Video schicken müssen, aber du hast ja keine Handys gehabt. Ja. Wie filmst du dich? Und ich meine, ich hatte auch keine Videokamera gehabt. Und dann nachher, er hat zum Glück eine Mutter gehabt, die Lehrerin war. Und die hat in irgendeinem Workshop hat die so eine VHS-Kamera. Und wir haben, das weiss ich noch, bei ihm daheim irgendwie bei schummrigem Licht, da auf dem Bauhof ist er aufgewachsen, haben wir irgendein Video gemacht von uns zwei. Und ich habe keinen Plan mehr, was wir gemacht haben, aber offenbar, irgendetwas war da gewesen. Und dann eben, also mittlerweile, es tönt wie so, es ist ja auch aus dem letzten Jahrtausend.
Ja, aber, ja. Der 90er Jahre, oder?
Ja. Genau, es hat funktioniert und ja.
Ja, also das heisst, in dem Fall haben die das eingeschickt, die haben dir dann irgendwann schon angerufen und gesagt, kommst du mal auf ein Casting vorbei.
Ja, genau.
Und zack, bumm, hast du das UPS moderiert?
Ja.
Wie hast du, vielleicht noch ganz kurz nochmal einen Schritt zurück, wie hast du gemerkt, dass dich die Medienwelt interessiert und fasziniert?
Ich finde einfach Sprache etwas sehr, sehr Schönes. Und ich habe früher noch mega viel gelesen. Ich habe immer sehr gerne geschrieben. Es ist einfach interessant, zum sich über Sachen Gedanken machen, wo über den Postizettel rausgeht, zum Beispiel. Oder weißt, wo über so dein eigenes Leben rausgeht. Also ich glaube, das ist wie so ein Grundinteresse. Das ist heute noch genau das gleiche wie dort bei der Thurgauer Zeitung, wo ich über das Springreiten haben müssen, irgendwie einen Artikel schreiben und über Militärmusikkonzerte. Oder? Dann musst du halt auch ein bisschen findig sein. Ich meine, ich war dort 16 und habe so einen Iro gehabt. Und dann bei der Militärmusik ist dann da noch ein bisschen eine Challenge, oder? Wie gehst du denn dort hin? Und dann habe ich einfach, so bin ich schon gewesen. Also ich habe dann meine Iro abgeleitet und habe gedacht, gut, und habe meine Mutter mitgenommen. Weil die kommt raus, bei so Zeug. Und die ist quasi meine Quelle gewesen. Die hat mir dann so ein bisschen gesagt, ja, das ist so der Marsch und sowieso und überhaupt. So hat's angefangen, ja. So. Mittlerweile kann ich es meist auch ohne sein.
Wie hat sich jetzt über die, ja, 30 Jahre sind es eben schon fast, die Zeit in den Medien, anfangs UPS bis heute, für dich verändert? Was ist heute anders als damals?
Ich glaube wirklich, so die Beteiligung der Leute ist ganz anders. Früher hast du keine Social Media gehabt. Also bei UPS hast du einen Fax in unsere Sendung schreiben. Und früher waren es Leserbriefe, oder? Also das ist eigentlich schon. Heute kann jeder mitreden. Immer. Überall quasi live mitkommentieren. Und ich glaube, du bist sehr gut vorbereitet, als wenn du Radio machst, bist du dir da gewöhnt. Weil Radio ist eigentlich Social Media avant la lettre gewesen. Ja. Immer schon. Das heisst, du begleitest Realtime Menschen durch ihr Leben. Oder? Du bist immer dabei, du bist immer ein Teil davon, du gibst im Idealfall so etwas, wo ihr gemeinsam jetzt irgendwie drin sind, sei es Wetter oder Verkehr oder irgendwie etwas, wo du gemeinsam erlebst. Mhm. Ja.
Ich frage das eben auch, weil ich habe jetzt gerade gestern nochmal so alte UPS-Sendungen angeschaut. Mhm. Und bin so fasziniert von dieser Art, wie du das damals gemacht hast und wie sich das im Handwerk, ohne wollen dir nachzutreten, aber im Handwerk nicht viel verändert hat, weil du das dort einfach schon so wie ein Eis hergeklopft hast. Und UPS war ja eine Sendung, die auch einen sehr grossen Live-Charakter hatte, in Anführungszeichen, obwohl es vielleicht gar nicht live gemacht haben, ich weiss gar nicht.
Doch,
immer. Die haben es sogar live gemacht. Ja. Siehst, dort haben wir alle Sendungen noch live gemacht. Ja. Und dort hast du ja Gäste gehabt und hast auch nicht genau gewusst, was passiert. Du musst durch die Sendung durchgondeln und du hast es ja mit keinem Versprecher und einfach so rausgehauen. Also so jetzt einmal.
So hat es auf dich gewirkt. So ich habe es am Knie mitgeschaut. Ich weiss. Das ist jetzt noch interessant für mich.
Ja, es ist wirklich, das Talent ist dir irgendwie gegeben. Oder ich habe mich eben gefragt, bist du dir irgendwie gecoacht worden oder trainiert oder ist es einfach das hast du einfach so rausgehauen. Du bist einfach die Mona Fetsch schon damals gewesen.
Ja, im Schlechten wie im Guten vermutlich. Nein, also weißt, am Schluss, das ist auch reine Selbstverteidigung. Du weißt einfach, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit und irgendetwas musst du machen in dieser halben Stunde. Und ich meine, das ist wirklich, also von dort her, das ist das beste Lernpflaster gewesen, weil es ist mega wenig vorhanden gewesen. Alles junge Leute. Nicht sehr viele Leute haben wahnsinnig viel Ahnung gehabt, aber umso mehr Lust zu machen. Und das ist wirklich so ein bisschen, das ist so eine Aufbruchsstimmung gewesen bei uns auf der Redaktion, wo wir auch sehr viele Risiken eingegangen sind, nicht weil wir es gesucht haben, sondern einfach, weil es nicht anders gegangen ist. Oder wir mussten so viel Sendezeit müssen füllen in so kurzer Vorbereitungszeit.
Oder? Also jeden Tag so eine Sendung, oder?
Ja, jeden Tag, ich weiss nicht mehr wie viele Minuten, aber auf jeden Fall viel, oder? Und da musst du ein bisschen etwas machen und es wäre gar nicht gegangen. Ich habe mir da gar nicht aufnotieren können, das Zeug, oder? Das ist gar nicht gegangen. Also das Maximum habe ich mir irgendwie können nehmen, aufschreiben und so ein bisschen, um was es geht. Und darum ist, glaube ich, vieles schon auch einfach live in dem Moment entstanden. Aber dort muss ich auch sagen, das ist auch das, wo mich, und das stimmt, da hast du schon recht. Ich meine, eigentlich, es sieht ganz anders aus, wie da früher noch, aber das, was mich ausmacht, also auch an dem, wo ich Spass habe, das ist immer noch das Gleiche. Ich habe gerne eine gewisse Herausforderung oder auch ein Risiko. Und ich habe gerne, wenn es live ist. Also ich einfach gerne, wenn du keine zweite Chance bekommst, was sehr dumm ist, weil es ist einfach, es ist nicht, aber das ist wie so das halt meine Augen am Leuchten, oder? Und das, glaube ich, ist früher noch nicht anders gewesen und das ist heute auch nicht anders.
Also du hättest dich jetzt nicht gesehen in so einer grossen Galashow, obwohl die sind ja meistens auch live.
Ja, aber dort musst du proben.
Ja, genau. Und dort hast du ein Kärtchen und dort muss ganz klar auf der Cue das Wort gesagt sein, dass nachher man weiss, dass nachher das Licht irgendwie anders eingestellt wird oder so.
Ich bewundere alle, die das können. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die das super machen. Ich probe nicht gern. Ich wiederhole mich nicht gern. Ich mache nicht gern, weißt du, so Sachen nur für, einfach damit man weiss, wo ich dann stehe, weil ich will ja, dass ich eigentlich noch nicht weiss, wo ich stehe, weil es könnte ja etwas anderes passieren. Das ist einfach so, wie ich funktioniere, ich als Mensch. Und ich glaube, es ist ein grosses Glück für mich selber, dass ich wie Chancen bekomme, auch im Schweizer Fernsehen, innerhalb von diesen Sendungen, dass ich die Talente, die ich habe, aber dass ich die einsetzen kann. Und gleichzeitig auch den Platz überkommen, den es eben braucht, um das so zu machen. Oder? Also, weil jemand wie ich ist in vielen Sendungen, wäre keine gute Besetzung. Weil es anstrengend für die Leute. Also, die mit mir zusammenarbeiten. Ich brauche zu viel Freiheit.
Weil du die Freiheit brauchst, oder?
Ich brauche zu viel Freiheit, eindeutig.
Weil du nicht kannst sagen, schau, ich sage es dann genau so.
Genau. Ich weigere mich dann auch. Und das ist wirklich vielleicht auch etwas Pubertäres, was ich immer noch habe. Oder vielleicht etwas Kindliches. Dass ich dann nicht, ich weigere mich dann einfach auch zum Kompromiss machen. Weil ich finde, hey, es kann nicht sein, dass ich fünfmal das Gleiche sage. Weil dann kann ich es nachher nicht mehr ehrlich sagen.
Ja.
Beim sechsten Mal, oder?
Ja.
Weil dann habe ich ja schon fünfmal gesagt und dann ist es wie aufgesagt. Und das ist wie so, ich bin einfach auch, glaube ich, keine Schauspielerin in dem Sinn. Und ich glaube, das ist mal schön, wenn du irgendwie so Sachen für dich herausfindest und das dann nicht negativ ist, sondern du tatsächlich gleich Chancen bekommst, um das eigentlich wie so zu etwas zu machen, wo dich am Schluss auch auszeichnet.
Absolut. Und mir kommt gerade eine Anekdote in den Sinn, wo ich so prägend gefunden habe und etwas von dir gelernt habe. In einer Fernsehsendung, wo du mal eingeladen wurde, bist, zusammen mit einer Schauspielerin oder einem Schauspieler, und dort der Moderator, ich weiß nicht mehr, was es war, hat dich so gefragt, ja, tust denn du auch mal ein bisschen Schauspieler? Du bist ja in der Öffentlichkeit. Dann hast du vehement gesagt, nein, eben genau das mache ich nicht. Es ist gerade alles andere als Schauspiel bei uns in der Moderation. Es ist nämlich wirklich echt sein.
So weit wie es geht. Gell?
So weit wie es geht.
Also dort muss man auch natürlich, ja, das ist nicht nur. Aber es muss, also es gibt, du musst es fühlen. Ich glaube, so können wir es sagen. Oder? Und die Schauspieler fühlen das natürlich auch, aber anders. Oder? Die müssen sich auch ihre Rolle reinversetzen. Aber das ist etwas, das liegt mir nicht. Oder? Es liegt mir auch nicht, um etwas, weißt, so perfekt zu machen. Also jetzt auch in unserem Bühnenprogramm war das tatsächlich auch das Thema gewesen, oder? Dass ich brauche wahnsinnig viel Abwechslung. Tom will es gerne perfekt machen.
Tom also, Gisler, der mit dir zusammen
genau,
das Bühnenprogramm macht.
Genau, ihm ist es wichtig, dass wir Sachen dann halt auch x-mal genau gleich machen, um herauszufinden, wie ist es am besten. Und ich sage, komm, wir machen es einfach immer anders. Dann findet man nie heraus, wie es am besten wäre, aber man findet 10 unterschiedliche Wege, wie man zum Ziel kommt. Und da sind wir sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, und das hat aber, ich finde es noch schön, man kann es auch grundsätzlich ins Leben übertragen. Oder? Das hat mit einer kompletten Präsenz zu tun und mit sich immer wieder auch selber überraschen wollen. Und gleichzeitig habe ich jetzt gerade noch darüber nachgedacht, wie das, ohne wollen jetzt wirklich irgendwie abzubohren, aber weißt du, du hast vorhin von der Selbstzweifel geredet und das hat für mich ja, das ist ja das, wo etwas vom Mutigsten ist, in der Öffentlichkeit einfach rauszustehen und zu sagen, ich weiss gar nicht genau, was passiert, aber ich mache einfach.
Wie Mona mittendrin.
Ja, zum Beispiel. Mm. Oder ganz grundsätzlich, wie du jetzt deine Arbeit beschreibst, wie du eben bist, dass du das Live-Moment und das nicht vorbereiten, sondern einfach, es muss im Jetzt entstehen. Mhm. Das ist ja für ganz viele Menschen die grosse Angst, wenn ich mich nicht richtig vorbereiten kann und nicht ganz weiss, was es geht, dann geht irgendetwas zwischen die Abend und man weiss irgendwie gar nicht, wie man sich retten soll. Und das ist ja das, was dann auch irgendwie die Selbstzweifel untermacht. Ich finde es eben dann interessant, dass du das jetzt eben gerade nicht hast.
Ja. Ich würde sagen, wenn ich es mir hätte aussuchen können, was bei mir am besten kribbelt und am meisten auslöst, hätte ich mir etwas anderes ausgesucht. Dann hätte ich mir einen Job ausgesucht, wo ich alles perfekt vorbereiten kann und wo ich alle Chancen vom Seil fallen würde reduzieren oder, wenn es geht, ganz irgendwie minimieren. Aber so bin ich nicht. So bin ich nicht. Ich, irgendwann muss wie, also ja, nein, ich funktioniere am besten mit viel Risiko und ich leide aber auch dafür. Und das ist auch fair enough, oder? Weil du machst dann auch viel gleich an Zeug, weißt du? Und im Nachhinein musst du sagen, hey Gott, verdammt. Das ist jetzt irgendwie nicht, ja. Aber es bleibt lebendig. Und ich glaube, das ist etwas, was mir wichtig ist. Und da geht es ein paar weniger um mich. Es geht vor allem auch um die Leute, die ich treffe, oder? Ich habe eine Zeit lang auch Studiosendungen gemacht. Und der Unterschied zwischen den Studiosendungen und meinen Sendungen ist, dass ich dort bin, wo sich die Leute wohlfühlen. Und wo sie die Hei sind, also wo ich fremd bin und sie sind die Hei, sie fühlen sich quasi die Hei. Und sie haben in dem Sinn auch die Sicherheit. Und in einer Fernsehsendung ist es so, du holst die Leute zu dir. Sie kommen in Dings, wo sie sich nicht auskennen. Sie sind in Garderobe, sie sind in Studios, wo rundum alles schwarz ist, ganz viele Kameras. Das heisst, sie fühlen sich unsicher und du bist daheim.
Ja, das stimmt.
Das ist eine andere Art von Augenhöhe, oder? Und ich habe es lieber so, weil ich profitiere total davon, dass ich Leute treffe, die sich sicher fühlen in dem Moment, oder? Und die Lust haben, mir ihre Welt zu zeigen. Und es ist auch viel einfacher dort quasi. Dort triffst du viel mehr auf Leben, oder? In einem Fernsehstudio, dort musst du das Leben wie künstlich herstellen. Und das braucht extrem viel Energie, also auch von dir. Aber dort habe ich auch immer das Gefühl gehabt, hey, ich könnte die Leute ganz anders kennenlernen, wenn sie an einem anderen Ort wären, als auf dem Sofa. Und darum, für mich stimmt es so mega. Also ich bin sehr glücklich auch, dass ich diese Sendungen darf machen und auch, dass die sehr viel Echo auch überkommen, obwohl wir zum Teil über sehr alltägliche Themen berichten, wie Spitex oder so, und dass die Leute gleich sagen, hey, mal, das ist, genau. Das ist das Leben, oder? Das ist das, wo wir irgendwie auch, ja, wo wir auch den Wert sehen, oder? Ja. Warum man so etwas auch zeigt.
Ja, richtig. Schaust du manchmal in die Sendungen?
Ja, ja, natürlich, ja.
Und dann gibt es aber einen Moment, wo du dann so wieder zuvor gerade
zitiert hast. Ja, also in jeder Sendung. Ich schaue mich nicht gern. Also, das ist, aber das ist schon klar, oder? Also, das ist so wie die meisten Leute, wenn sie auf Band aufgenommen werden. Oder eben Sprachnotiz. Seit man Sprachdings schickt, ist es ein bisschen besser geworden.
Sprachmemos, oder? Ja, da lernt man quasi
genau, da lernt man sich so.
Obwohl, aber es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich würde mich nie selber ablösen.
Ja. Aha, sicher?
Ja.
Ja gut, ja, das geht mir bei denen auch so, die so 2 Minuten schicken. Da würde ich sagen, ehrlich gesagt, ich würde dich auch nicht wollen ablösen, aber ich muss wissen, wie es
also
weitergeht.
Also 2 Minuten ist ja noch human.
Minuten.
Nein, das ist jetzt aber klassischer Radio-Jargon, oder? Wir sind uns gewöhnt, innerhalb von 30 Sekunden die Sachen auf den Punkt zu bringen. Aber,
Nein, aber sorry, weißt du, was das ist? Das ist Faulheit. 2 Minuten. Wenn du also weißt, sorry, ich meine, du bist einfach zu faul und ich mache es auch. Aber ich will jetzt
warum
sagen,
bist du zu faul? Wie bist
ich
zu faul?
Bin dann auch zu faul. Ich bin zu faul, um mir 3 schlüssige Sätze zu überlegen.
Richtig.
Und die in mein Handy reinzudöckeln. Ja. Weil, was du kannst kurz sagen, das ist anstrengend. Lang sagen kann jeder, aber kurz und prägnant sagen. Und ich bin genau gleich, ich labere auch irgendwie Kollegen voll, es tut mir mega leid. aber... Ja, aber eigentlich ist es Faulheit.
Ist das, glaube ich, Hemingway, der gesagt hat, ich hatte keine Zeit,
mich dir, kurz zu fassen, oder irgendwie so.
Ich habe dir genau einen kurzen Brief zu schreiben, darum habe ich dir einen langen Brief geschrieben, so, oder?
Ja.
Ja, es braucht Zeit, genau, es braucht Vorbereitung. Das braucht eben dem Vorbereitung, sich kurz zu fassen. Aber wenn wir jetzt nur ganz kurz den Bogen nochmal schliessen mit dieser Vorbereitung, die du nicht brauchst. Du schaffst es in dem Fall sehr intuitiv, die Sachen auf den Punkt zu bringen.
Nein, überhaupt nicht. Ich probiere es immer wieder, aber ich schaffe es eigentlich nicht. Ich bin nicht gar nicht konzis. Also wirklich nicht. Also das merke ich auch, wenn ich mit Kollegen rede. Es gibt Leute, die haben einen Gedanken und dann sagen sie den Gedanken, dann machen sie einen Punkt, dann ist fertig und die nächste Frage.
Ja.
Und bei mir ist es häufig so, ich habe einen Gedanken, dann fällt mir gerade noch etwas anderes ein, dann habe ich aber 3 Fragen. Oder ich stelle zuerst überhaupt eine Gegenfrage, im Sinne von, wie meinst du jetzt da? Und am Schluss statt einem Punkt, und dann ist es gesagt, eben, stelle ich dir dann nochmal irgendeine Frage oder sage vielleicht. Ja, das ist so, aber man kommt auch so durchs Leben. Gell?
Ja. Wir sind an meiner ersten Frage hängen geblieben.
Oh mein Gott. Weißt du, deine erste Frage?
Meine erste Frage war, was hat sich verändert? Hast du anders gefunden mit 40 als mit 50? Ich habe das mitgenommen von einem Programm. Ich habe zum Beispiel mitgenommen von dieser Glücklichkeitskurve, dass es ja mit 50 langsam wieder drauf geht.
Mhm. Kurve der Lebenszufriedenheit. Ja.
Genau, und irgendwie mit 25 geht sie dann irgendwann schon ab. Also am Anfang fühlt man sich vom Leben noch glücklich, irgendwie zufrieden. Zufrieden, es geht um Zufriedenheit, gell? Es geht nicht um Glücklichkeit.
Genau.
Das ist ein Unterschied.
Ja, genau. Ja. Das ist ein Unterschied.
Was ist
also by the way, die Kurve gibt auch viel, wo die Kurven auch wieder liegen. Also
schon.
Das ist gleich wie mit den Generationen. Da sind sich auch die Wissenschaftler mega nicht einig. Ist jetzt das, weißt, was die Aussage ist. Aber tatsächlich ist es so, du hast natürlich, wenn du jung bist, hast du mega viele Hoffnungen und Vorstellungen und überhaupt, wie es ist. Und dann irgendwann bist du einfach mitten drin und du hast viel Entscheid vielleicht schon gefällt und es fühlt sich vor allem streng an.
Ja. Und dann kommt eben so die Badwanne von dieser Kurve.
Genau.
Also du bist wirklich im Tiefpunkt so zwischen 30, 40.
Ja, und halt eben, da kommen ganz viele Sachen dazu, wie zum Beispiel Familie, der Job ist mega streng, die Familie ist, wo dich richtig fordert. Dann nachher hast du Beziehung, wo also zum Beispiel die meisten Scheidungen in der Schweiz ist so Mitte, Ende 40. Oder? Das ist alles eben so genau das, wieder sich neu orientieren müssen, das kommt. Deine Eltern brauchen dich plötzlich anders mehr. Also du hast plötzlich erste Verluste in deinem Leben. Du musst dich mit deiner Endlichkeit, aber vor allem auch mit der Endlichkeit von deinen Mitmenschen anfangen zu beschäftigen. Körperlich ganz bei vielen plötzlich, ich weiss nicht, also in meinem Umfeld Krebsdiagnosen kommen. Und ich glaube, das ist wirklich einfach alles. Und du bist wie noch nicht so, eben, du hast wie noch das krasse Grundrauschen, wo du nicht mehr hast, wo du auch noch musst alles stemmen, wo, wenn du pensioniert bist, fällt vieles wie weg. Oder? Also dann nachher zumindest der Job und so fällt zum grossen Teil irgendwie weg. Und ich glaube, das ist so der Grund, wieso es einfach viele auch so in der Mitte des Lebens sehr anstrengend finden. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass auch viele sagen, eben, so gerade junge Menschen haben jetzt eigentlich was? Quarterlife-Crisis.
Mhm.
Was ich auch verstehe, weil einfach so die vielen Entscheidungen und die Erwartungen auch, die viele Leute auch an sich selber richten.
Mhm.
Eben, weißt du, so die beste, dass ich mich beim Optimieren, oder? Ich möchte richtige Entscheidungen fällen und mich total verwirklichen und ich möchte die beste Variante von mir selber sein. Und ich glaube, das ist bei uns, also zumindest bei mir, das habe ich nie gehabt. Ich habe gewusst, ich muss irgendeinen Job haben, wo ich Geld verdiene, wo ich mich ernähren kann. Das ist Punkt 1. Das habe ich immer gewusst, also ich muss. Und das Zweite ist, ich will, wenn es geht, irgendetwas machen, wo, ja, wo ich irgendwie zufrieden bin. So. Und so bin ich gestartet. Und ich glaube, das ist schon sehr viel entspannter gewesen. Man hat so weniger so das Bild gehabt von, wie man muss performen, dass man am Schluss ein gutes Leben hat. Oder? Und ich, also wenn ich einen Tipp hätte, glaube ich, was kein Tipp ist, weil ja, es ist einfach schwierig. Oder wenn mir, genau, wenn mich junge Leute fragen, was ist besser, wenn du ein gewisses Alter hast, als wenn du jung bist, das ist besser. Du traurig oder du hast nicht mehr so den Druck, um etwas zu werden, weil vieles bist du einfach schon. Und viele Optionen sind vorbei. Viele Türen haben sich geschlossen. Und der Zug fällt eigentlich wie so ein bisschen ab und du kannst ihm noch ein bisschen hinterherwinken.
Aber das ist ja
im besten Fall zufrieden.
Ja, im besten Fall zufrieden, ja. Genau. Und da gibt es natürlich auch die andere Seite. Man könnte auch verbittert werden, oder?
Ja, also ja, da muss man in Angriff nehmen. Verbittert werden kann nicht das Ziel sein.
Ja.
Obwohl es sicher auch schöne Arten von Verbitterung gibt, ich weiss nicht.
Aber du würdest also sagen, die Badwanne, die Glücklichkeits- oder Zufriedenheitsbadwanne, wo es wirklich so ein bisschen tief taucht ist und dann so mit 50 fährt es wieder versteigen, das hast du gar nicht so persönlich erlebt.
Vielleicht habe ich es erlebt, aber ich habe so viel geschafft, ich habe keine Zeit gehabt, um mir da über da Gedanken zu machen. Das ist natürlich eine Schutzbehauptung, aber du hast sie akzeptiert und darum lassen wir das jetzt so stehen. Ja.
Wie geht es dir denn heute?
Also jetzt geht es sehr gut. Ich habe den Postizettel im Hosensack. Ich muss noch sehr viele Sachen posten. Wir haben eine akute WC-Papier-Knappheit in unserem Haushalt.
Jawohl. Sie müssen jetzt den Heirast verheben, bis du zurückkommst.
Jawohl, genau. Das heisst, ich bin ein wertvolles Mitglied von meinem Haushalt. Das ist auch wichtig zu wissen. Menschen sind angewiesen auf mich. Es braucht mich noch.
Aha, schön, genau.
Ja, ja. Nein, hey, also gerade, ja, ich weiss auch nicht, irgendwie gerade aktuell geht es mir, glaube ich, gut.
Schön. Wir sind in 26 gestartet, in ein neues Jahr. Setzest du dir so Vorsätze? Nein. Intentionen?
Nein.
Du hast aber einen geäussert, anfangs von unserem Gespräch. Du hast gesagt, du möchtest gerne in der zweiten Hälfte von deinem Leben...
Ja, aber da fängt ja nicht 2026 an.
Ja, mal?
Nein.
Nicht? Okay, wenn? Wenn fährt es denn an?
Da wissen wir auch nicht. Ich komme darauf an, wie alt ich werde. Also falls ich jetzt irgendwie...
Ja, das stimmt.
Du siehst, ist ein bisschen ein Problem.
Ja, das stimmt. Okay, gut. Aber im Endeffekt geht es ja wiederum... dass du gesagt hast, dass die Bindungen, die zwei grossen Bs, die habe ich übrigens auch von euch mitgenommen,
ja.
Beziehungen und Bewegung, ja. Das sind die zwei Sachen, die einem alter oder älter machen oder beziehungsweise gesünder machen.
Ja, nein, wo helfen beim guten Älterwerden.
Ja.
Beziehungen und Bewegung.
Und das ist etwas, was du dir als Vorsatz genommen hast?
Nein, nicht als Vorsatz. Ich glaube, das ist wie so etwas, wo ich einfach weiss, dort will ich mehr aufmerksamer sein. Einfach mehr Zeit haben für das. Aber ich nehme mir nie vor, dass ich scheitere sowieso, weil ich vergesse es. Das ist so halt, ja, wie ich irgendwie funktioniere. Es gibt Leute, die nehmen sich einmal etwas vor und erinnern sich nachher 365 Tage daran. Aber ich habe es einfach am nächsten Tag dann meistens also schon wieder vergessen. Und darum, also ich weiss einfach, es bringt gar nichts, oder? Also darum, ich glaube, es gibt einfach mehr so Sachen, so, wie sagt man dem, so Metatrends in meinem Leben, oder? Und das wäre zum Beispiel ein Metatrend, dass ich weiss, ich werde älter, irgendwann werde ich auch nicht mehr arbeiten. Also, oder? Einfach so in absehbarer Zeit, irgendwann werde ich pensioniert. Und dann, was mache ich denn irgendwie mit meinem Leben? Und wenn du das weisst, dann weisst du einfach, hey, die Menschen, die dich gerne haben, nicht wie sie dich vom Arbeiten kennen, sondern einfach sonst, das ist das, was dir bleibt.
Mhm.
Und dann ist wie auch klar, irgendwie, ja, das ist glaube auch das, was für mich auch Substanz hat, oder? Wo am Schluss auch mein Leben sehr viel mehr eigentlich dann ausmacht, als, weißt, ist jetzt der eine Satz in dieser Sendung perfekt. Ich bin überhaupt noch nicht dort, oder? Aber ja, das wäre sicher, das wäre schön, wenn ich mehr Zeit hätte für Leute, ja, die ich gerne habe.
Mhm.
Nein, wenn ich, das stimmt auch nicht, wenn ich mir mehr Zeit nehme.
Und weil
hart tue ich sie, aber ja. Nicht tue ich mir sie nicht.
Das ist eine bewusste Entscheidung.
Ja, mega leider.
Ja. Wie wenn auch die bewusste Entscheidung ist, wie wir Sachen framen in unserem Kopf. Ob wir das Negative oder das Positive sehen, wie du vorher gesagt hast.
Was nimmst du dir vor?
Ich habe so tatsächlich Intentionen. Und nicht so Vorsätze, sondern mehr so irgendwie so ein Schlagwort. Letztes Jahr war es präsent. Mehr präsent durch die Welt laufen.
Ah, das ist aber schön. Also du sagst nicht, ich muss besser, sondern du nimmst dir ein Wort.
Ja, genau.
Ah, das ist sehr schön, das ist eine gute Idee.
Und dann kommt mir das manchmal wieder zu Sinn, aber ich bin dann schon wie du.
Schreibst du sie irgendwo auf?
Nein, oder? Eben nicht. Aber vielleicht müsste ich das jetzt dieses Jahr machen. Mir mal aufschreiben.
Ja. Ja, aber das finde ich mega schön. Weil eben, ich finde Wörter sowieso etwas so Schönes.
Vielleicht ist es resignierte Reife, das ist ein Wort, das ich von dir gelernt habe.
Ja, resignative Reife.
Resignative Reife. Schön.
Ja.
Was heisst das?
Ja, resignative Reife ist, dass man sich abfindet mit Sachen, die man irgendwann festgestellt hat, die kann ich nicht ändern. Und dass man wie aufhört kämpfen gegen solche Sachen, sondern einfach sagt, okay, das muss ich akzeptieren. Also in dem Sinne eine Resignation, wie ich nicht ändern kann, aber auch ein Reifungsprozess, dass ich sage, ich akzeptiere es und es ist jetzt einfach ein Teil von meinem Leben und ich tue jetzt nicht mehr Energie verschwenden in das. Mhm. Also klassisch in so Beziehungsstreitigkeiten, wo, wenn du mit jemandem zusammen bist, wo einfach notorisch zu Sport kommt, du hast ihn schon so kennengelernt, also ich wäre jetzt da, also ich wäre... du hast ihn schon so kennengelernt und dann das Gefühl haben, es läuft einfach nur schon, weil du jetzt seit 30 Jahren zusammen bist. Irgendwann schaffst es du, den zu verändern, den Mensch. Es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren und entweder du kannst dich anfangen mit dem quasi anfreunden,
ja,
und sagen, ja, aus irgendeinem Grund habe ich ihn ja dort auch toll gefunden, obwohl er immer zu Sport gekommen ist. Und dann schaust du halt auf das, was du irgendwie toll findest. Oder du wirst dich die nächsten 30 Jahre auch noch aufregen, oder? Und ich glaube, das ist resignative Reife und ich finde das sehr ein schönes Wort, wenn man das kann. Und ich, bei gewissen Sachen, glaube ich, gelingt es einem auch und es ist noch schön, vielleicht dann auch mal für sich selber zu so anschauen, weißt, wo ist es einem auch schon gelungen,
ja,
dass einem das wie so nicht mehr, auch bei sich selber, oder? Das,
ja.
Ich glaube, über das haben wir jetzt eigentlich auch ein bisschen geredet, oder? Das Optimieren, resignative Reife ist eben auch, dass man bei sich selber auch ein bisschen freundschaftlicher kann sein.
Ja.
Der Yves Bossert von der Sternstunde Philosophie, der hat mir mal gesagt in einem Gespräch, weißt, mein Ziel wäre, dass ich so mit den Augen von einem Freund auf mich schaue.
Mm.
Das habe ich wahnsinnig schön gefunden.
Das ist mega schön.
Mm.
Wirst man plötzlich automatisch wertschätzender und auch ein bisschen netter mit sich selber.
Empathischer. Weniger verurteilend.
Resignativer. Und die kleinen Erfolge feiern. Vielleicht ist es das, was ich für das 26 mitnehme.
Die Grossen auch.
Die Grossen natürlich auch, ja. Ja, ganz grundsätzlich.
Ja, okay.
Letzte Frage, Mona. Wem oder was widmest du deine Zeit im neuen Jahr?
Deine Leute, die ich gerne habe und meinem Garten.
Ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit.
Das wünsche ich dir auch und allen, die zugelassen haben. Hey, merci vielmals für eure Zeit.
Ja, wirklich schön. Danke. Schön, habt ihr mitgehört. Schön, sind ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr habt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Widmer Ei, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.